Ey, Simon.
Ja, bitte.
War im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön heute, oder? Mit unserem Gast?
Ich würde sagen, das Wort zauberhaft trifft es dann doch ein bisschen besser.
Ja, bezaubernd, ne? Hat ein schönes Licht hier in unsere Stube gezaubert, wo wir aufgenommen haben. Nämlich die.
Paula Manninghaus von Strong Partners.
Genau, sie war heute zu Gast und hat uns mal ein bisschen was über ihre Vita, über ihre Motivation, über ihre Einstellung zum Leben und zu ihrem Job erzählt. Und ja, dafür, dass sie 21 Jahre alt ist, hat sie auf jeden Fall ja schon einiges bewegt, oder?
Definitiv. Also ich finde es beeindruckend, wie diese junge Frau diese ganzen Themen unter einen Hut bekommt, wie sie das Thema Erwartungshaltung managt, wie sie ihren Ausgleich findet, wie sie ihre Tage strukturiert und wie sie so viel letztendlich zurückgibt durch den Sport, den sie anbietet, eben über Strong Partners oder ihre Tätigkeit als Rettungsdienstmitarbeiterin.
Ja, wie soll man sagen, Verwurzelung zwischen ja, diesem anstrengenden, kann man schon sagen, Knochenjob, Rettungsassistenz oder
Genau.
Rettungssanitäter. Ich weiß es nicht genau, gibt es halt Unterschiede. Deswegen, liebe Paula, wenn du das hörst, nimm uns das nicht krumm. Was natürlich wirklich ein sehr verantwortungsvoller Job ist, aber eben dann nebenbei auch ihr Antrieb in dem Bereich des Entrepreneurships mit Strong Partners. Das ist schon beachtlich, ne? Das ist schon ordentlich Pace, die sie da auf den Asphalt bringt.
Definitiv. Und ich glaube, wir haben in unserer Yoga-Session, die wir mit ihr gemacht haben, auch einen guten Ausgleich gefunden. Und es wird mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ja, das hoffe ich doch. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und Simon, du weißt, ich mache gerne mit dir solche Späßchen.
Genau, und dann würde ich sagen, spitzt eure Ohren. Jetzt geht's sportlich weiter im Podcast mit Poplar.
Emotional, digital, egal. Das ist eskaliert. Der Interview-Podcast vom Digitalab Münsterland. Wir sind und sprechen mit aufregenden Persönlichkeiten, Machern und smarten Charakteren. Dabei lauschen wir ihren persönlichen Geschichten und den Themen, für die sie jeden Morgen aufstehen und für die sie brennen. Wann wurden Ideen und Träume skaliert? Und wo liegt das persönliche Eskalationspotenzial unserer Gäste? Egal jetzt, hört selbst.
Guten Morgen, liebe Paula.
Frau Manninghaus, oder? Sagt man doch.
Ja, nö, wir sind doch hier per Du. Hab ich gehört.
Aber ich bin auch schon im Flugmodus. Mich stört keiner mehr.
Genau. So, wir haben eine Kleinigkeit vorbereitet.
Ja, ich sagte eben schon, unser Tisch ist heute reich gedeckt. Also beim Podcast machen kann man auch anscheinend frühstücken. Zumindest probieren wir das heute Abend mal. Ach, heute Abend, heute Morgen. Entschuldigung, vielleicht habe ich unruhig geschlafen. Heute Morgen einmal aus.
Wie war die Regel? Irgendwie ab 50 Gramm wird es unverständlich, oder?
Ab 50 Gramm?
Ja, mit Vollmund sprechen und so.
Ach so,
Ah, okay. Die
ja.
Regel kenne ich noch nicht.
Ja, ich
Bei
auch
mir
nicht.
gibt es kein Limit.
Wir achten hier auch nicht auf Etikette.
Okay.
Das ist völlig, völlig entspannt. Und ja, deswegen, ich hoffe, du hast ein bisschen Hunger mitgebracht.
Ja, so war der Auftrag, ne?
Ja, genau, ein bisschen Hunger mitbringen,
Habt ihr euch da
korrekt,
vorher
genau.
abgesprochen?
Ich habe einen Hinweis bekommen.
Sehr
Eigentlich
gut.
gar nicht. Das ist ja natürlich alles hier ganz,
Ganz natürlich und
ja, ohne Vorbereitung und so.
Ich war schon ganz gespannt, ob wir jetzt hier so richtig klischee-mäßig irgendein Fitnessfood aufbart und für mich nur so ein Proteinshake hinstellt und jetzt euch eben das dicke Omelett rein.
Das wäre geil gewesen. Wäre das einfach nur ein schönen Schokoproteinshake, ein
Oder
Liter.
einen so einen kleinen Riegel.
Ja, aber ich habe schon gefrühstückt, aber nur ganz bisschen.
Ernsthaft?
Ey, Porridge geht immer. Bisschen Blaubeeren.
Ja, gut, das stimmt schon.
Ja, eine Minute in der Mikrowelle.
Ja, das ist schon
So
richtig.
fange ich
Aber
jeden
mal.
Morgen an. Ich weiß nicht, was frühstückt ihr so morgens?
Also mir kommt es echt auf die Jahreszeit drauf an. Gerade im Winter, wenn ich morgens ein bisschen Zeit habe, dann brate ich mir auch ganz gerne mal so klein geschnittene Äpfel und ein bisschen Zimt an und dann
Oh, das klingt
irgendwie im
gut.
Haferschleim.
Ah.
So.
Ernsthaft? Eskalationspotenzial 1000 Zimt.
Zimt?
Oh, geht gar nicht, ey.
In der richtigen Dosierung?
Jetzt ist ja die Weihnachtszeit, fängt ja schon an. Ne?
Ja,
Also,
schon seit ungefähr 2 Monaten. Also nicht zu
ja, also
vermerken.
gesehen, ja, das ist schon richtig. Aber ja, diese ganzen Spekulatiuskekse unten im Büro, ne? Boah, das
Das
ist
war
ja
meine Tüte und die war ziemlich schnell leer.
Das ist deine Tüte auch noch gewesen.
Zwei Drittel war ich, glaube ich, aber
Dieses
dafür
ganze Büro hat nach
verantwortlich.
diesem Scheiß gestunken, ey. Boah, ne. Also Zimt, ich glaube, man liebt es, aber man hasst es, ne? Fürchterlich.
Ich habe tatsächlich in Spekulatius-Zimt aktiv noch gar nicht so wahrgenommen.
Das heißt, dein Aktivfrühstück ist auch Müsli.
Ja, doch, schon. Also ich habe jetzt kein klassisches Aktivfrühstück. Ich esse auch sehr gerne Joghurt mit jeder Art von Früchten. Ich liebe es auch, mir ein Brot zu designen.
Das hört sich auch gut an.
Ja, keine Ahnung, ich bin da tatsächlich
Krass.
nicht festgelegt.
Sehr
Ich habe
schön.
so Phasen.
Guck mal, wir waren total unhöflich. Möchtest du erst mal was trinken?
Ja.
Ja, tatsächlich nehme ich, glaube ich, hier so einen Kaffee.
Ein Kaffee.
Du, wir haben auch frische Minze für einen frischen Minztee.
Ich glaube, ich starte jetzt hier mit ein paar Umdrehungen mehr.
Sehr gut.
Wie geht's dir denn?
Ach, da ist die Minze.
Ja, so weit, so schlecht. Kann nicht genug klagen.
So weit, so schlecht?
Ich bin extra mit dem Fahrrad hier hingefahren, damit ich so ein bisschen schockgefrostet werde, dass ich schön wach werde.
Wir tauen schon gemeinsam jetzt auf.
Ja.
Glaube ich auch. Das geht alles ganz schnell.
Aber dir geht's gut?
Doch, auf jeden Fall.
Das ist die Hauptsache.
Sehr gut. Und dann euch?
Mir geht's auch gut. Ich kann ja schon jetzt so ein bisschen klagen, ne? Wir haben ja eine kleine Vorgeschichte.
So sieht's nämlich aus. Die Rubrik ist klar, ne? Das Ding heißt ja nicht umsonst hier eskaliert, ne? Also von dem her, Simon, ich lasse dir gerne die Foto. Meine Eskalationspotenzialliste ist sehr lang auf dem Handy.
Ja, wir haben uns ja, wann haben wir uns gesehen? Vor 2 Tagen, weil du uns so netterweise zum Yoga eingeladen hast. Da reden wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber. Aber ich wäre fast umgekommen. Ich wäre umgekommen, weil der Münsteraner Verkehr mal wieder, ich weiß nicht, Daniel, hilf mir. Es ist Chaos.
Ja,
man kann nicht einfach über...
Anarchie,
genau. Jeder macht, was er will. Man kann nicht einfach über die Kreuzung gehen, über die grüne Ampel, ohne dass ein Rechtsabbieger denkt, einen Fahrradfahrer mitnehmen zu können. Dann hat man es gerade sicher auf die andere Seite geschafft und es kommt ein älterer her und meint noch, was man denn für eine Pfeife ist und man muss sich rechtfertigen, wenn man über eine grüne Ampel gegangen ist. Also es war spannend.
Ja, das sind diese Gehwegpolizisten.
Ja, ja. Also als ob er da den ganzen Tag sitzt. Also ja. Ich bin entspannt rausgegangen beim Yoga mit dir. Und dann ging es direkt wieder los in den ganz normalen Münsteraner Stadtwahnsinn.
Ja, aber stell dir vor, wie du reagiert hättest, wenn du vorher nicht Yoga geübt hättest.
Dem hätte ich die Schuhe ausgezogen wahrscheinlich.
Vermutlich so wie ich dann.
Ja.
Ja, aber der hat, also die Dramatik, ich habe das ja auch noch gesehen, die Dramatik ist ja noch untertrieben, weil die Dame, die in dem Auto saß und rechts abbiegen wollte, die war so schnell unterwegs, dass sie quasi, dass die Reifen gequietscht haben. Also die hatte schon echt Speed drauf, ne? Und der ja. Oppi, der dann da stand und meinte so, ey, was bist du denn da für eine Pfeife? Also ganz ehrlich, der Typ, daran sieht man, an diesen Menschen sieht man, dass wir in Deutschland einfach gar keine Probleme haben. Man sieht es einfach so, weil warum regt er sich da drüber auf? Was soll das? Also ich habe da auch nur gedacht, das kann einfach nicht wahr sein. Ja, Katastrophe.
Obwohl man da auch sagen muss, also ähnliche Probleme gibt es ja auch in Italien oder so. Ich glaube, sie haben auch andere Probleme als wir noch in Deutschland und da eskaliert es halt auch regelmäßig. Also Verkehrsprobleme und Eskalationspotenzial, da ist, glaube ich, kein Alleinstellungsmerkmal mittlerweile.
Ja, Paula, gibt es denn bei dir irgendwas, was dich so richtig denn auf die Palme gebracht hat in den letzten Tagen oder Wochen?
Tagen.
Oder irgendwas, was dir so richtig in den Strich ging?
Ja, also tatsächlich, andere Verkehrsteilnehmer regen mich auch des Öfteren auf, massiv sogar. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein klassisches Autotourette habe, dass ich dann da komplett ausraste und irgendwie, obwohl mich keiner hört, irgendwie da mega losfluche. Aber Punkt 1, die Gehwegpolizisten, die wirklich anscheinend niemandem in ihrem Leben was erklären können und dann meinen, einfach, obwohl man nicht nach irgendeiner Meinung gefragt hat, trotzdem was von sich zu geben. Punkt 2, die Menschen, die kein Auto fahren können, die wirklich 2 Spuren gleichzeitig benutzen oder irgendwie spontan, ohne zu blinken, über 3 Spuren wechseln.
Aber die kann man auch clustern, ne, diese Leute. Ist mir mal aufgefallen. So, wenn man ich bin momentan leider viel auf der Autobahn unterwegs und da fallen mir dann auch so diese typischen Verkehrsteilnehmer, die man direkt in so Schubladen stecken kann, auch einfach auf. Da gibt es halt zum einen den mit den zurückgegelten Haaren im dicken Audi A8 RS. Linke Spur, Blinke an, Lichthupe.
Tiefer gelegtes Auto, nicht vergessen.
Ja, unter anderem, genau, eventuell noch ein bisschen tiefer gelegt. Weil
man sieht nur noch die Schirmkappe.
Nee, der hat ja richtig. Gegelte Haare, das wäre dann eher so der Tuner. Die ich auch sehr gerne mag, sind meistens, also ne, wir müssen natürlich immer so ein bisschen gendermäßig dann ja aufpassen, aber es ist halt leider so, meistens Frauen am Steuer, aber... Jetzt kommt's ja, es geht ja nicht darum, wer kann besser fahren oder nicht, darum geht's gar nicht, sondern das sind die, kennt ihr die, die mit dem Sitz so weit vorne sind, dass sie quasi, dass die Arme schon über den 90-Grad-Winkel hinaus sind. Kennt ihr
dass
die?
Dass die Ellbogen dem,
dass das Kind schon beinahe das Lenkrad berührt.
In den Bauch stechen.
Unfassbar. Ich glaube, die können sich nicht mal mehr umdrehen. Die gibt es auch. Die fahren dann meistens auf der Autobahn. Ich glaube, gibt ja sogar eine Richtgeschwindigkeit, ne? 130 oder so?
Ja, 80 mindestens, glaube ich, oder? Musst du nicht also 80 fahren können?
Ja, du musst 80 fahren können, ja, um auf die Autobahn auffahren zu dürfen. Mhm. Aber die Richtgeschwindigkeit ist, glaube ich, 130. Und sobald du quasi einen Verkehrsunfall hast und über 130 bist, hast du zumindest eine Teilschuld, weil es eine Fahrlässigkeit ist.
Ja, siehst du? Ja, da kommen wir dem Berufsbild dann auch ein bisschen näher. Ja, aber genau die gibt es. Und dann gibt es natürlich allseits bekannt und beliebt, die Rentner mit Hut, oder? Die gibt's auch. Also ja,
die haben eine eigene Richtgeschwindigkeit.
Ja, tatsächlich, die liegt auf jeden Fall unter 80 Stundenkilometer. Ja.
Solange der Wagen noch angeht, kann man auf die Autobahn.
Ja, ey, komm, also ganz ehrlich, also definitiv schlimm. Nee. Ja, aber sonst nichts, wo du gesagt hast, weil ich kann mir vorstellen, du bist schon jemand, der kann auch mal so richtig
on die Decke.
Ja, obwohl ich da tatsächlich also relativ schnell bei relativ vielen Sachen dann Eskalationspotenzial habe. Es gibt jetzt, glaube ich, keine klassische Kategorie, wo ich dann schneller ausraste als bei anderen Sachen. Ich reg mich sehr oft über mich selber auf, muss ich sagen. Zum Beispiel, als ich gerade auf dem Fahrrad saß, ich habe mich gestern Abend, bin ich auch noch Fahrrad gefahren, habe mich da noch darüber aufgeregt, dass ich keine Handschuhe mitgenommen habe. Und
oh ja.
Ich habe das tatsächlich vorgestern, habe ich das auch schon gemerkt, dass ich Handschuhe mitnehmen sollte. Und ich glaube, letzte Woche irgendwann auch schon. Und ich bin natürlich wieder ohne Handschuhe aus dem Haus gegangen und war dann auch zu faul, wieder hochzugehen, noch welche zu holen. Bin dann dementsprechend mit kalten Händen angekommen. Es nervt mich.
Ja, stimmt. Da kann ich mich auch drüber aufregen.
Da habe ich eine gute Anekdote vom Familienvater. Und zwar wollten seine Kinder bitte auch nicht die Handschuhe anziehen. Er sagte, okay, du willst keine Handschuhe anziehen? Ich halte nicht an. Wir fahren mit dem Fahrrad zum Kindergarten. Ne? Die holländischer Familienvater sind vielleicht auch ein bisschen direkter dann. Und nach 5 Metern ging das Geheule los. Die Hände waren kalt. Und was ist am nächsten Tag passiert? Er hat sich eigenständig die Handschuhe angezogen und seinem kleineren Bruder noch gesagt, zieh deine Handschuhe an, draußen ist kalt, vertrau mir.
Ja, durch Schmerz lernt man.
Kindererziehung par excellence.
Ja.
Den Lerneffekt habe ich scheinbar nicht.
Ja, das gibt.
Ja, das, also ich sage ja, meine Liste ist lang, aber um eins da mal herauszunehmen, weil es auch ein bisschen um die Aktualität geht, ist halt einfach, ich muss mich kurz über Sky aufregen. Ich muss mich da wirklich kurz über aufregen. Also es war ja vor ein paar Tagen, Wochen war ja das Topspiel, Bayern gegen Dortmund. Und es sollte ja einfach gestreamt werden, es sollte ja quasi laufen, aber über Sky Go keine Möglichkeit. Keine Möglichkeit, Werbung lief, aber der Stream funktionierte nicht. Innerhalb von, ich will mal sagen, einer Stunde hatte der Facebook-Post von Sky Sport, glaube ich, 4.500 bis 5.000 Kommentare.
Mega Shitstorm.
Weil, wie gesagt, die Werbung lief, der Rollout hat funktioniert, aber der Stream lief halt einfach nicht. Dann haben da, glaube ich, 1 Milliarde Leute angerufen. Es hat einfach gar nichts mehr funktioniert.
Aber die Beschwerde-Hotline hat noch funktioniert.
Ja, aber selbst da,
die da arbeiten müssen.
Selbst da, ey, ist es eine Katastrophe. Selbst da hängst du eine halbe Stunde oder so in der Warteschleife drin. Das ist einfach unfassbar. Und dazu ist es halt einfach mega teuer. Es gibt kein On-Demand. Das heißt, du hast nicht mal die Möglichkeit, das Spiel danach im Archiv nochmal irgendwie im Real-Life zu sehen. Also es ist einfach eine absolute Katastrophe. Und das Schlimmste, worüber sich ehrlich gesagt nie jemand aufregt, ist, die sind ja weggegangen von diesem Netflix-Format, dass du es über einen Browser öffnen kannst, sondern die machen das ja über eine App. Du musst ja jetzt eine App herunterladen und über diese App greifst du dann ja quasi auf das Programm zu. Und diese App, ich hatte mal das ich weiß nicht, die Windows-User kennen das ja, dieses Snipping-Tool, damit du vom Desktop und sowas quasi so Screenshots machen kannst und Bilder ausschneiden. Wenn du das aufhast, wenn das aktiv ist und du hast die Sky-App offen und willst irgendeinen Film oder ein Sportevent starten, sagt dir die App, geht nicht, weil du hast Software laufen, die unter Umständen mitschneiden könnte. Das heißt, dieses Ding crawlt deinen kompletten Rechner und die Performance geht richtig in den Keller.
Ja, die AGBs,
warum sich da niemand drüber aufregt. Das ist eine Katastrophe und dafür zahlst du ein Heidengeld. So, danke, das war's, ich bin fertig.
Hör mal, das kennst du ja aus eigener Hand, ne? Du hast auch schon mal irgendwie Fußballspiele übertragen und die ersten paar Minuten war kein Ton, oder was war das?
Ach so, ja, die Story, ja, genau. Damals, als ich noch als Produktionsleitung gearbeitet habe, ja, genau.
Das war ein ordentlicher Fuck-up, oder?
Ja, das war bitter, ja, genau. Also das muss man schon sagen.
Unsere Technik läuft. Zumindest sehe ich hier Ausschläge. Schauen wir nachher in der Post.
Ja, also nochmal herzlich willkommen, Paula.
Merci.
Es ist sehr schön, dass du da bist, dass das geklappt hat. Und dementsprechend haben wir dann versucht, dass du dich auch möglichst wohlfühlst. Für die es natürlich jetzt nicht sehen können. Wir haben ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse da. Frische Meerkornbrötchen.
Dankeschön, zwischen Obst
finde ich mich gut. Kaffee, Tee. So sieht's aus. Das muss dem Klischee entsprechen.
Ich und meine Äpfel.
Obst, Gemüse, Daniel der Lauch ist auch da.
Obstgarten.
Genau. Geladen und entsichert.
Ja, ist doch perfekt.
Ja, genau. Bevor wir einsteigen, haben wir uns ja ganz fest vorgenommen, also das war ja in dem Vorgespräch so, wir haben uns ja schon mal getroffen, dass wir quasi eine Yogastunde im Rahmen des Strong Partners Programm mal besuchen. Simon und ich haben Wort gehalten und da haben wir auch was Kleines vorbereitet, eine kleine Matz, kann man so sagen?
Kann man so sagen. Ich habe jetzt noch Muskelkater, vor allem im Hintern und komischerweise hier an den unteren Rippenbogen.
Ja, da können wir gleich mal drüber sprechen. Ich würde sagen, wir lassen unsere Zuhörer mal kurz teilhaben und spielen das Ganze mal ab. Und ja, dann reden wir gleich und hören uns gleich wieder.
So, Simon, willkommen zu unserer ersten offiziellen Yogastunde. Ist es so bei dir? Oder?
Ja, ich habe noch nie Yoga gemacht. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll.
Noch gar nicht?
Nee.
Überhaupt noch gar nicht?
Höchstens mal Downward Facing Dog zu Hause, aber auch nicht professionell, du.
Ich hab dir aber ja gesagt, Morgenroutine ist alles, ne? Wenn man wie du unter Rückenschmerzen leidet.
Ja, jetzt ja nicht mehr, dank Dr. Peuker.
Ja, ja, auch ein kleiner Tipp. Grüße gehen raus. So, wir stehen hier am alten Fischmarkt vor dem sogenannten Hive.
Genau, über 2 Tage gibt es den Hive mit dem Venture Club und Tech Labs.
Auch da gehen die Grüße raus an Julian Schneider, einer unserer Aufsichtsräte des Digital Hubs, des Vereins besser gesagt. Ja, warum stehen wir heute hier, Simon?
Weil die nette Paula uns eingeladen hat.
Genau, die Paula Manninghaus, auch ein Tausendsasser aus Münster, würde ich sagen, ne? ist heute zu Gast bei uns im Podcast-Studio, im offiziellen Podcast-Studio, im Elfenbeinturm des Digitalhubs Münsterland am Hafen.
Und der Elfenbeinturm ist nur 3 Stockwerke hoch, weiter haben es noch nicht geschafft.
Genau, und sie hat uns dann überredet, weil wir sind jetzt ja nicht nur Bürohengste, sondern suchen auch das Abenteuer.
Wie ist es noch hier bei René? Freizeitponys?
Nee. Freizeitpony.
Freizeitpony? Okay.
Ja, und wir nehmen es halt ernst. So, wir sind heute da und gucken uns das mal an, weil die Paula das heute höchstpersönlich in Personalunion vorführt, die Yoga-Kunststücke.
Ich habe ein bisschen Angst. Weißt du warum?
Warum?
Beim Yoga muss man ja die Schnauze halten, ne?
Komplett. Da geht es halt darum, da auch deine Mitte zu finden, unter anderem.
Ja, da wo der Bauchnabel ist die Mitte.
Ja, ich glaube, das kann die Paula gleich auch viel besser erklären. Wir werden uns jetzt mal auf den Weg machen, hoch in die 1, 2, 3, 5.
Ja, in die 5. Etage.
5. Etage. Und gucken uns das mal an, was die Paula da gleich so mit uns veranstalten wird.
Wenn wir noch Puste haben, dann berichten wir euch nachher ein bisschen was.
So sieht's aus. Also, bis gleich.
Fünftes Obergeschoss.
Ich geh mich mal eben schön machen.
Wir haben extra, hörst du schon mal Yoga gemacht? Ja, oder?
Jetzt kommen wir jetzt schon zum schönsten Teil, der Endentspannung. Lass deine Hände links und rechts in dein Becken fallen, sodass deine Handflächen nach oben zeigen. Schließe deine Augen.
Ist deine Augen jetzt geschlossen? Aber den Atem weiterhin tief und ruhig durch die Nase ein- und ausfließen. Mit jeder Ausatmung sinkst du ein bisschen tiefer in deine Matte. Wer sich gut entspannen kann, der darf sich jetzt einfach in dieser Endentspannung verlieren.
Erdgeschoss.
So, Simon, 1 Stunde Yoga.
War das echt eine Stunde? Jetzt ist 7:30, okay, krass.
Das muss doch eine Stunde gewesen sein, oder?
Ja, hast recht.
Und wie hast du es empfunden?
Yoga ist viel zu anstrengend, Alter.
Das ist wirklich auch eine Pain, ne? Das muss man sagen. Also das ist so wie bei den Leuten, die sagen, Golfspielen sei kein Sport.
Ja.
Ist das so, dass sie sagen, Yoga, weißt du, alle lächeln das so weg oder viele lächeln das weg.
Ja, ja.
Und das ist hochgradig anstrengend. Ich merke das jetzt schon. Also obwohl ich nur nicht sagen würde, ich wäre unsportlich, aber da muss man sagen, da bewegt man nochmal ganz andere Muskulatur, ne?
Gerade diese Halteposition, Warrior 2 und dann noch am Ende Warrior 3.
Oh ja, Fachbegriffe, ja, genau. Muss doch mal validieren.
Ich hab mir ein bisschen was gemerkt, ne? Ja. Das ist schon nicht.
Ja, die hat gesagt, der Krieger.
Der Krieger, ja, stimmt.
The Warrior.
Ja, das hört sich ein bisschen cooler an.
Ja, ich weiß. Klingt immer alles cooler in deiner Startup-Bubble, ne?
Und das Schlimmste war immer tief einatmen in den Bauch, ne? Und dann meldet sich der Darm, ja. Aber nochmal alles gut gegangen, ne? Toi, toi, toi.
Gut, dass es heute keine Bohnen gab oder kein Eiweißshake, ne?
Ich habe heute eine Dose Prinzessboden so gegessen mit der Gabel.
Ja, also wir haben unser Versprechen eingelöst, liebe Paula. Wir waren da, wir waren bei dir. Wir haben es als äußerst wertvoll empfunden und bereichernd. War schön, in der Tat. War wirklich schön, sich mal so zu spüren. Und damit würde ich sagen,
Daniel,
geben wir zurück ins Studio.
Habe ich meine Schnauze gehalten?
Ja, du hast das gut gemacht, ja, das
Danke.
Stimmt.
Ich musste einmal lachen, aber sonst gehen wir gern zurück ins Studio.
Außer, dass du natürlich auch noch ein bisschen meine Füße gekitzelt hast, ne?
Ja.
Stehst du, hast gleich einen Fetisch, ne?
Ja.
Auch da kann ich mir die Frage sparen.
Der Geruch war angenehm.
Ja. Ja, aber ich wusste nicht, dass man zweimal duschen muss jetzt.
Ja.
Also heute Morgen.
Ja, morgen früh wieder, ne? Jetzt lohnt nicht mehr.
Jetzt lohnt nicht mehr, meinst du?
Nee.
Naja, somit zurück ins Studio. Vielen Dank nochmal, liebe Paula.
So, ja, willkommen zurück im Studio. So, Simon.
Das war schön.
Erstmal, wie waren denn deine Eindrücke? Wie geht's dir denn jetzt danach?
Mir geht's gut. Nee, aber ich habe jetzt richtig fett Muskelkater im Arsch und im unteren Rippenbogen, wo meines Erachtens nach gar keine Muskeln bei mir sind. Aber ich fühle mich gut. Ich habe den Eindruck, ich ziehe meinen Kopf, wie hattest du das immer gesagt? Man zieht seinen Kopf immer ein Stück weiter höher oder das Haupt?
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, man richtet sich ein bisschen auf. Genau. Ne? Du schiebst deinen Kopf Richtung Decke. Also kommt drauf an, in welcher Position.
Ich glaube, ich laufe stolzer durch die Gegend, durch die Münsteraner Innenstadt. Nee, aber mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Es war das erste Mal richtig Yoga für mich unter Anleitung. Ich bin erstaunt, was du alles machen kannst, während wir die Augen zu haben. Also Social Media lief wie eine Eins parallel. Man hat uns gesehen und ich finde, wir haben auch eine ganz gute Figur gemacht. Auch wenn Daniel mich einfach mal mittendrin getreten hat und ich ihm mal an den Füßen ein bisschen kitzeln musste. Und das Schlimmste war ja für mich, ich musste die Schnauze halten. Ihr kennt mich ja alle so ein bisschen, ich kann schlecht den Mund halten, aber...
Auch mal eine Grenzerfahrung.
Auch mal eine Grenzerfahrung für mich zumindest,
genau. Auch für alle anderen Beteiligten wahrscheinlich.
Ja, definitiv.
Wart ihr aufgeregt vorher? Wir hatten ja kurz vorher gequatscht, also für Daniel...
Ja, also schon ein bisschen. Also wie gesagt, ich treibe ja schon gerne und viel Sport. Ich glaube auch, weil ich ja jeden Morgen auch so eine Morgenroutine mache. Von dem her habe ich jetzt keinen, also physisch war das natürlich auch eine andere Erfahrung, weil du spürst tatsächlich dann ja auch nochmal andere Muskeln rum. Vor allen Dingen, weil du ja dir dann noch die Mühe machst, gehst halt nochmal durch die Reihen, korrigierst ein bisschen oder dehnst halt nochmal ein bisschen nach, sodass man noch ein bisschen weiter in diese Dehnung halt hineinkommt. Das war alles super. Was mir am schwierigsten, also wirklich mit Abstand am schwierigsten gefallen ist, ist die Endentspannung am Ende. Also dieses wirklich dann mal loslassen, Augen schließen und irgendwie sich selber dann in dem Moment auch nochmal spüren und so in die einzelnen Muskelgruppen hineinspüren, das ist mir definitiv am schwersten gefallen. So von den Übungen her ging das klar, wobei das aber auch schon was anderes ist, wenn du 5 Tage die Woche ins Fitnessstudio läufst oder stehst auf dem Fußballplatz und gehst dann zum Yoga. Ja. Das ist schon mal was ganz anderes. Ja. Aber mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht. Aber erzähl doch mal ein bisschen, wie ist das denn dazu gekommen, dass du dich dafür interessiert hast? Weil so auch da sage ich mal sorry, aber so Yoga ist ja momentan auch so in dieser, wir leben ja jetzt nicht mal mehr in so einem Sporttrend, in so einer Sporttrend-Generation, sondern mittlerweile ist das ja total schick und es hat sich auch etabliert und man merkt das ja, die Leute werden wollen immer alle fitter werden, Selbstoptimierung. Warum Yoga und wo und wie hast du dir eine Ausbildung gemacht?
Ja, sehr gute Frage. Warum Yoga? Tatsächlich bin ich noch gar nicht so lange als Yogi unterwegs. Also ich glaube, seit 4,5 Jahren erst wirklich. Ich mag eigentlich jede Art von Sport. Also ich habe ja auch als Volleyballtrainerin, glaube ich, meine allererste Lizenz gemacht und dann diverse Bootcamp-Sachen, Functional Training, Laufkurse und so weiter und so fort. Und irgendwann bin ich tatsächlich zum Yoga gekommen. Und was mich da mega fasziniert hat, also erstmal auch als Teilnehmerin, war, dass es halt nicht um höher, schneller weitergeht. Man ja in einer mega krassen Leistungs- oder Wettkampfgesellschaft irgendwie auch unterwegs ist. Und einfach mal zu erfahren, dass man, natürlich geht es beim Yoga um Grenzerfahrung, also man soll schon irgendwie entweder eine Grenze in dem Sinne erreichen, dass man vielleicht, wie Simon, es schafft, eine Stunde mal den Sabbel zu halten oder wie du es schaffst, quasi die Grenze für sich vielleicht zu überschreiten, sich hinzulegen, die Augen zu schließen, obwohl da eine fremde Person quasi die Kontrolle dann in dem Moment hat und 15 fremde Leute um einen herumliegen und man jetzt auch irgendwie nicht so richtig weiß, was Phase ist und wann man auch in Anführungsstrichen wieder aufgeweckt wird, so wie lange hält dieser Zustand, wo ich da liege, jetzt so an.
Ja, genau.
Und das hat mich halt mega fasziniert, sich einfach auch mal fallen zu lassen, irgendeine Art von Grenze zu erkennen, sich darauf einzulassen, aber dann halt eben nicht zu sagen, ja, ich will jetzt über diese Grenze halt hinausgehen, sondern ich nehme diese Grenze bewusst wahr, vielleicht auch im körperlichen Sinne, dass ich merke, okay, irgendwie in so einem tiefen Ausfallschritt, das nennt man beim Yoga dann halt meistens, es sind Kriegervariationen, merke ich halt, okay, mein Oberschenkel fängt mega an zu brennen oder zu zittern. Dann halt für sich zu sagen, ja, okay, ich beiß mich da jetzt nicht durch und auf Teufel komm raus will ich jetzt hier so lange drin bleiben, wie es jetzt halt in Anführungsstrichen angesagt wird, sondern für sich zu sagen, ja, okay, ich schalte einen Gang zurück, ich setze mein Knie hinten ab, ich gehe vielleicht, keine Ahnung, in die Kindeshaltung, lege den Kopf auf den Boden ab, nehme mir meine Pausen, so wie ich sie brauche, gehe in meinem Level mit und mir ist total egal, ob der jetzt auf der Matte links oder rechts neben mir da jetzt noch in einer anderen Position ist, ob der
das im Handstand war mir nicht ist. Egal.
Ja.
Das war der Leistungsdruck.
Das war, ja, auf jeden Fall.
Aber das ist die falsche Einstellung. Das ist die falsche Einstellung meinerseits. So bin ich da halt auch wahrscheinlich reingegangen und so kenne ich es irgendwie auch.
Ja, das dauert halt auch seine Zeit, bis man sich davon frei machen kann. Ja,
total, weil das halt tatsächlich auch so war. Ich hatte das Glück, also ich habe mich da nicht drauf fokussiert, auf die anderen, wie die das machen, aber ich habe immer sehr auf dich geachtet. So, ne? Weil, okay, wie machst du das? Okay, dann muss ich das auch so machen. Ne? Also, weil nur dann ist es richtig. Und dieser Gedankengang, der ist halt immer noch drin. So, der ist halt so indoktriniert, dass man immer sieht, so ist das richtig, so komme ich zum Ergebnis. Und deswegen, das ist, ich glaube, das, dieses Mindset, da braucht man, glaube ich, echt lange für, oder? Bis man da dann irgendwann hinkommt und sagt, okay, ja, ich mach das jetzt so in meinem, weil du bist da auch, ja, man sieht das, dass du das halt einfach, ja, was heißt, kannst, es klingt halt schon so plakativ, aber du hast halt immer lange gemacht.
Das muss ich sagen, das fuckt mich richtig ab.
Du kannst so, das halt.
Nee, ja, nein, was mich richtig abfuckt, ist, wenn Leute sagen, dass man irgendwie Yoga können muss, oder, das hast du tatsächlich auch gesagt, deshalb war ich sehr gespannt auf die Yogastunde. Bevor du zum Yoga kommst, hast du das ja, ich weiß gar nicht, ob ich das kann oder ob ich gut da drin bin, weil da, also es geht ja nicht darum, in also beim Yoga gut da drin zu sein. So, es gibt Stunden, die sind reine Meditation, wo du auf dem Rücken liegst und in Anführungsstrichen gar nichts machst, körperlich so.
Ja, das hätte Simon gebraucht.
Genau, aber das kannst du nicht können. Also die Kunst ist es halt, sich in dem Moment mit sich selber auseinanderzusetzen und das halt auszuhalten, auch mal irgendwie in Stille zu sein oder die Kontrolle abzugeben. So, darum geht's. Und es geht nicht darum, irgendwie eine besonders coole Verrenkung zu machen oder besonders tief in irgendeine Position zu kommen, besonders geiles Instagram-Foto hinterher zu produzieren, wie man irgendwie auf Biegen und Brechen in irgendeinen Kopfstand da sich reinschmeißt. Und das ist es halt, was ich immer so spannend finde. Also ich habe ja sehr, sehr oft viele Leute beim Yoga, wir haben auch schon mal einen Yoga-Kurs für Gehörlose gegeben oder auch mit Kindern in Anwaltskanzleien oder auch irgendwie bei Leistungssportlern. Und alle gehen ja mit irgendeiner Art von Erwartungshaltung in so einen Kurs rein. Und
genau, das ist
total
ist
spannend zu sehen, wie sich Leute halt auch über verschiedene Stunden hinweg dann halt entwickeln. Also dass die halt dann entspannter reinkommen, auch nicht irgendwie das zwanghafte Verlangen haben, sich mit den Leuten noch irgendwie vor der Stunde zu unterhalten, sondern einfach sich auf die Matte setzen, mal runterkommen, kurz innehalten, nochmal in sich selber reinspüren und gar nicht so eine krasse Erwartungshaltung an die Stunde von, also an sich selber haben, irgendwie, ich muss da jetzt mega den Schweiß vergießen, Kalorien verbrennen, mega stretchy werden.
Ja.
Das ist es so ein bisschen.
Wie startest du in den Morgen? Finde ich mal ganz spannend.
Boah, das ist tatsächlich eine gute Frage. Jeden Morgen eigentlich unterschiedlich tatsächlich. Also, ich weiß nicht, mir fällt zum Beispiel auch schwer, morgens zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, meinen Yogamatch auszurollen, damit den Tag zu starten, einfach weil meistens morgens schon das Handy bimmelt oder irgendjemand eine Frage hat, vielleicht auch, keine Ahnung, man direkt in irgendeinen Termin rennen muss oder ganz, ganz früh raus muss, um irgendwie in Dienst zu fahren oder so. Das ist natürlich irgendwie mal so ein bisschen tagesabhängig. Deshalb, was du vielleicht morgens versuchst umzusetzen, so auch als kleiner Tipp an dich, warum machst du es nicht abends? Also klar, es ist irgendwie für viele vielleicht Unterstützung, um gut in den Tag zu kommen, aber wenn du an sich jetzt kein Problem hast, irgendwie morgens wach zu werden, den Tag zu starten, deinen Tag zu beginnen, dann warum machst du das nicht, um abends runterzukommen und danach vielleicht besser pennen zu können?
Dann mache ich es auch nochmal.
Ah, okay.
Ich will ja ruhig in den Tag starten und ruhig den Tag beenden.
Ja, schau an.
Ja. Das ist zumindest der Plan.
Keine Ahnung, also bei mir ist es meistens so, dass ich tatsächlich erstmal an Essen denke und mich frage, was kann ich jetzt Geiles machen? Und dann wirklich auch das koche oder mir das zurechtschnibbel, worauf ich mega Bock habe. Und mir dann aber auch beim Essen die Zeit nehme, dann halt wirklich nicht einen Fernseher anzuhaben und nicht das Handy anzuhaben und auch keine Musik irgendwie im Hintergrund laufen zu haben und dann zur Hälfte den Song mitzusingen und zur anderen Hälfte mit dem Kopf die To-Do für den Tag durchzugehen, sondern sich echt darüber zu freuen, dass man jetzt hier kurz mal einen Proud Housewife-Moment hat und sich irgendwas Geiles zu essen gemacht hat und danach kann es dann auch losgehen.
Und selbst das ist wahrscheinlich für viele Zuhörer eine Riesenherausforderung. Ich spreche da nur für mich selber.
Heißt auch nicht, dass es mir leicht fällt.
Ja, ja, also, aber es ist gut, dass du das bewusst eben probierst. Weil ich laufe schon mal gern mit einem laufenden Video durch die Wohnung vom Frühstückstisch ins Bad, Putzzähne, guck's Video weiter, das Handy kommt mit ins Bett, guck's mir noch zu Ende an, das Handy liegt wieder am Bett.
Ja.
Das ist so ein bisschen.
Da muss man ja auch sagen,
schwierig.
Kein Blaulicht vor dem Schlafengehen.
Habe ich jetzt auch nochmal gelesen, genau. Aber stimmt, wie willst du es machen? Du kannst den Nachtmodus irgendwie vorher noch schalten, du musst das Handy weglegen. Abends lesen, bietet sich auch mal sehr, sehr an.
Kennt ihr auch diesen sogenannten Tetris-Effekt?
Nee.
Der Tetris-Effekt ist der Effekt, das ist halt zurückzuführen auf dieses Spiel Tetris, dass wenn du lange auf jetzt zum Beispiel einen Monitor guckst, oder ne, ob das ein Film ist, ein Videospiel, das spielt halt gar keine Rolle, oder aufs Handy, und das ist meistens der Fall, bevor du ins Bett gehst, weil die meisten liegen ja abends im Bett, scrollen nochmal oder gucken nochmal im Handy nach, scrollen nochmal den Instagram-Feed durch etc., machen das Ding dann abrupt aus, das Handy, legen es beiseite, Licht aus, und wenn du dann die Augen schließt, dann siehst du ja, hast du teilweise eben
du siehst noch,
hast du noch diese Umrisse quasi, die sich so ein bisschen einbrennen. Das ist der sogenannte Tetris-Effekt. Und wenn man den nämlich hat, dann weiß man, dass die Zeitspanne eben zwischen der letzten Nutzung von Medien dementsprechend oder von Geräten und dem Schlafengehen halt einfach viel, viel zu kurz ist. Und da achte ich halt, versuche ich halt schon darauf zu achten, so, dass das halt nicht passiert.
Tja,
aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen auf die Yoga-Ausbildung, ist das nicht auch Teil, also wie vielleicht kannst du mal ganz kurz so einen Abriss machen, weil ich stelle mir das so ein bisschen vor, so, ich weiß nicht, kennst du, nee, wahrscheinlich nicht, ne, Karate-Tiger oder so mit Jean-Claude Van Damme, stelle ich mir so vor wie so ein richtig hartes Bootcamp irgendwo im Dschungel oder an Pyramiden, in Pyramiden, an geheimen Orten, wo man so richtig, richtig hart ausgebildet wird und wo man viele Entbehrlichkeiten haben muss, monatelang nur Wasser und Brot, man lebt zwischen Ratten und Reissäcken.
Komplette Askese.
Genau, korrekt.
Yoga-Ausbildung ist auch immer in Thailand, am Strand.
Ja.
Nicht?
Auf Bali, ja.
Also so, übertrieben gesagt, aber man stellt sich das ja schon irgendwie auch irgendwie hart vor, weil ich auch gar nicht weiß, man sieht da manchmal so super Yogis, die machen dann so abgefahrene Sachen, dann gibt es halt wieder welche, die sind so sehr geerdet, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja mal sagen, was für ein Standard man dann irgendwie erreichen muss oder muss ist ja wahrscheinlich auch schon wieder das falsche Wort, aber um überhaupt jetzt...
Bis man das dann kann.
Ja, aber das wäre vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen, nochmal ganz interessant, um irgendwie das dann auch so abzuschließen. So.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe meine Yoga-Ausbildung in Hamburg gemacht und zusammen mit einer Freundin. Immer am Wochenende sind wir dann halt für die, also Freitag, Samstag, Sonntag dahin gefahren. Das war auch mega schön. Jetzt kriege ich schon den bösen Hinweis, dass ich zu weit weg bin vom Mikro.
Wollen nicht hören.
Ich hoffe. Nein, das war für uns auch mega schön, einfach weil sie wohnt im Sauerland und ich in Münster. Und das war für uns halt super cool, dass wir uns da halt auch dann immer regelmäßig gesehen haben. Und es gibt tatsächlich keine besondere Voraussetzung dafür, Yoga-Lehrerin zu werden. Also man sollte natürlich schon mehrere Monate vorher praktiziert haben. Einfach, dass du nicht komplett von null anfangen musst, was halt die Asanas, also die Yoga-Übungen an sich angeht. Und dass du halt auch besser einschätzen kannst, wie vielleicht auch unterschiedlichste Yoga-Stunden aussehen. Und auch für sich selber schon mal erfahren hat, was macht für mich persönlich einen guten Yoga-Lehrer aus und einen, der vielleicht für mich selber nicht so funktioniert. Was möchte ich auch durch Yoga transportieren? Möchte ich eher dieses Spirituelle vielleicht auch nochmal ein bisschen wecken oder die Leute eher auf der körperlichen Ebene begleiten, dass die wirklich sehr mobil werden und vielleicht auch körperliche Beschwerden wie Rückenschmerzen ablegen, so dass man für sich einfach einen guten Eindruck hat, so in welche Richtung soll das Ganze für mich gehen. Aber man erhält natürlich auch super viele Einblicke in der Ausbildung von verschiedenen Yoga-Richtungen. Also es gibt sehr meditatives Yoga, es gibt sehr achtsames Yoga, es gibt sehr sportlich-dynamisches Yoga, sehr fließendes Yoga, dann eher statisches. Und man muss da einfach für sich so seinen Weg finden. Das ist, glaube ich, das, was man der Yoga-Lehrer-Ausbildung auch ganz, ganz viel lernt, halt, wie man selber vielleicht auch in einer Unterrichtsklasse halt ist, wie man als Lehrerin ist, an der Front sozusagen, wie man unterrichtet, wie man auf die Leute auch zugeht, ist natürlich auch irgendwie erstmal eine Hürde, die man überwinden muss, wildfremde Leute jedes Mal in deinem Kurs zu haben, die du dann halt versuchst irgendwie ja sowohl körperlich zu berühren, wenn du sie korrigierst, wenn du sie tiefer in Positionen auch begleitest, auch wenn die Augen zu haben, man muss sich ja auch der Verantwortung bewusst sein, dass die ja in dem Moment einem auch vertrauen und man die ja nicht irgendwie umschubst oder so. Und natürlich versucht man die auch auf einer emotionalen Ebene zu berühren durch das Thema, was man vielleicht für die Stunde setzt, muss man sich auch bewusst sein, dass man da auch vielleicht mal in ein Fettnäpfchen treten könnte, gerade wenn es so um das Thema Angst, Grenzerfahrung geht. Es gibt bestimmt immer irgendjemanden in der Stunde, der das ein oder andere Päckchen mit sich trägt, der vielleicht eine schwierige Phase hat. Und da muss man halt einfach auch vorsichtig mit umgehen, dass man da halt nicht so sensible Themen anschneidet. Oder wenn man die anschneidet, nicht so ein Fass aufreißt und dann halt sich denkt, so ja, okay, jetzt habe ich es aufgemacht, dann viel Spaß damit, sieh zu, wie du mit den Konsequenzen klarkommst. Sondern dass dann halt auch irgendwie Raum dafür gibt, dass die Leute es verarbeiten können und dass man halt auch insofern als Vertrauensperson auftritt, dass die, ja, wenn irgendwas sein sollte, auch einen im Anschluss irgendwie ansprechen können.
Gibt es denn da aber auch so eine Abschlussprüfung? Also Theorie und Praxis? Oder
ja, auf jeden Fall, klar. Also es gibt natürlich auch einen anatomischen Teil, gerade wenn man halt mit Personen arbeitet, die vielleicht auch mit Vorbelastung kommen, Rückenprobleme, Knie, Hüfte, Schulter, Bluthochdruck, dann sollte man, wenn jetzt jemand zu einem kommt und sagt, ja, ich habe sehr große Probleme mit dem Bluthochdruck, dann sollte man ihn vielleicht nicht 5 Minuten im Handstand stehen lassen. So, es gibt natürlich einige Sachen, die man beachten sollte, wenn jemand einen frischen Bandscheibenvorfall hat, so mit Rückbeugen oder so. Da gibt es natürlich viele Sachen, auch Schwangere muss man ja auch drauf achten. Die dürfen zum Beispiel nicht twisten, also viele Verdrehungen im Oberkörper machen, weil du halt sonst sonst die Sauerstoffzufuhr zum Baby halt unterbinden kannst. Die können natürlich auch nicht auf dem Bauch liegen, also ab einem gewissen Monat, das dann funktioniert auch nicht. Also,
da liegen sie nur auf dem Bauch,
das wird bei dir auch schon schwierig.
Der Rest ist in der Luft.
Genau so, und es ist natürlich so, dass du von den verschiedenen Abschnitten deiner Yoga-Ausbildung immer so kleine Teilprüfungen hast, auch einen anatomischen Teil, der getestet wird, und ganz am Ende hältst du halt quasi eine Masterclass zu einem bestimmten Thema, was du zugewiesen bekommst, meinetwegen Herzöffnung, Rückbeugen, Krieger,
Warrior,
genau, so gibt's ganz, ganz viele verschiedene Themen, die man quasi einer Stunde geben kann, und dazu hältst du dann quasi eine Masterclass, da sind dann alle anderen Yogis, die dann die Ausbildung machen, auch mit drin, die natürlich auch Feedback geben, der Ausbilder ist auch mit dabei, und da kann man natürlich auch super viel Schönes für sich lernen, aber das Schwierigste in der Yoga-Ausbildung ist es tatsächlich, diese sprachliche Ebene gewuppt zu bekommen, also es hinzukriegen, das so plastisch zu beschreiben, dass die Leute das für sich auch dann umsetzen können, weil es kommt ja niemand von selber auf die Idee, jetzt das rechte Bein nach vorne zu machen und das linke zu strecken. Ja. Und für sich selber auch, also ich habe tatsächlich, bevor ich mit Yoga angefangen habe, eine sehr ausgeprägte Rechts-Links-Schwäche gehabt, was ja eigentlich nicht so vorteilhaft ist. Und ich war am Anfang wirklich sehr am Kämpfen, weil du machst es ja alles dadurch, dass du frontal vor den Leuten bist, immer seitenverkehrt vor. Ja, das heißt, wenn ich sage, setz dein rechtes Bein nach vorne, muss ich zeitgleich mein linkes Bein nach vorne setzen. Und wenn dann der linke Arm bei den anderen nach hinten angewiesen wird, muss ich meinen rechten Arm nach hinten machen. Und sich dann auch noch zu merken, welche Seite haben wir gerade schon gemacht und welche Seite habe ich gemacht. Und dann hilfst du nochmal kurz, irgendwie, wenn die Blickrichtung ändern, irgendwie nach links oder rechts von denen, muss ich genau andersrum aufbauen. Da muss man dann schon irgendwie gucken, dass man vorher auf jeden Fall gut gefrühstückt hat, dass man das dann...
Ich bin froh, dass ich Teilnehmer war.
Natürlich haben wir ein bisschen recherchiert im Vorfeld, so wie wir es natürlich immer tun, sehr gewissenhaft. Und ich glaube, zusammenfassen kann man das ganz gut. Das hast du mal gesagt, oder es steht, glaube ich, auf der Strong Partners Seite. Stärke, Leidenschaft und Gemeinschaft.
Ja.
Also irgendwie so, ich glaube, damit kann man das ganz gut zusammenfassen, was du sagtest. Und das führt uns ja jetzt auch dazu, so das Thema Strong Partners, Entrepreneurship, Gründung. Wir wollten dich natürlich auch ganz bewusst bei uns im Podcast haben, weil du ja auch, und das meine ich gar nicht negativ, sondern ja auch sehr umtriebig bist in Münster, dich sehr stark involvierst in verschiedenen Projekten, wo wir auch noch drauf zu sprechen kommen.
Und das, obwohl du gerade erst 21? 22. 20?
Ja, jetzt ist die große Bombe geplatzt.
Wie alt 21. bist du? 21 Jahre jung.
Unfassbar. Und du bist so viel älter, und das nicht von der Optik, aber so viel älter, dass ich das wirklich im Vorfeld bei der Recherche, mir war das gar nicht bewusst. Und ich meine, wir haben uns jetzt auch, glaube ich, 4-5 Mal gesehen oder so, aber das war mir wirklich nicht bewusst. Aber wo kommt dieser Antrieb her, den du einfach mitbringst, und diese Energie? Also weil deine Vita ist natürlich kurz aufgrund deines Alters, aber wir können auch da natürlich schon mal sagen, du bist ja im Rettungsdienst tätig. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und
zu Strong Partners jetzt.
Also auch zu Strong Partners, und dann können wir ja natürlich auch gleich den Bogen spannen, wie du das überhaupt vereinbarst mit deinem... Ja, ich weiß gar nicht, du musstest uns das jetzt erklären. Was ist denn dein, wo steckst du mehr Energie und mehr Zeit rein? Also, wann schläfst du überhaupt?
Das würde ich total ungern festlegen.
Das sind so Millionen Fragen, die sich jetzt gerade dann
und
direkt...
Und vor allem, du hattest ja schon auch dein Päckchen, und dann hast du Strong Partners irgendwie noch dazu gemacht. Dann gab es irgendwann noch das BWL-Studium, wo wir mit Sicherheit auch noch nachher drüber reden werden. Es kamen ja nur noch mehr Dinge hinzu. Und wir hatten so in der Recherche den Eindruck, du warst schon bei 100% und jetzt sind wir bei 200 oder mehr.
Also zu Strong Partners, so vielleicht hat man es jetzt auch schon so ein bisschen daran, wie ich über Sport oder auch über Yoga spreche, gemerkt, dass ich da so eine ganz spezielle Einstellung zu habe, dass es halt bei uns, bei Strong Partners, halt nicht darum geht, irgendwie, dass Sport besonders viele Kalorien verbrennen soll oder besonders krass effizient werden soll, dass man besonders sexy in besonders kurzer Zeit werden soll, sondern dass es da halt wirklich um dieses Thema Leidenschaft, Stärke, Gemeinschaft, Weiterentwicklung, aber auch auf verschiedenen Ebenen geht, also physisch, psychisch, sozial. Und dass das auch der Grund ist, warum ich das halt mit Johannes zusammen, das mein Kompagnon, gegründet habe, weil wir so in ganz vielen Bereichen den Trend, den Sport genommen hat, total negativ oder nicht nur negativ, sondern so ein bisschen traurig beäugt haben. Was du auch schon angesprochen hattest, Daniel, dass ganz viele ins Fitti gehen und da dann irgendwie mit dem Kopfhörer reinspazieren, irgendwie ihre 10 Squats machen und dann irgendwie ein paar Mal noch den Bizeps-Curl
Das klingt aber auch sehr nach Daniel. Er läuft auch immer mit seinen Kopfhörern rum.
Ja, und?
Gehst du nicht mit Kopfhörern?
Problem damit?
Ja. Entschuldigung, viel cool. Später
mal drüber, ne? nein. So, und dass wir da halt irgendwie für uns nicht mehr richtig wiedergefunden haben, dass wir gesagt haben, ja, es gibt jetzt, klar gibt's viele sehr, sehr coole Sportangebote in Münster, aber so ein Angebot, wo wir uns zu 100% mit identifizieren konnten, hatten wir jetzt irgendwie so nicht gesehen. Wir haben viel zusammen Sport gemacht. Ich habe Johannes auch über den Sport kennengelernt und das war auch im Sommer. Und da haben wir irgendwie gemerkt, so, ja, jetzt nur im Fitti abhängen, wo es meistens eine schlechte Klimaanlage gibt und vielleicht auch nicht ganz so glückliche Leute, die halt irgendwie wirklich so negativ getrieben ins Fitnessstudio rennen, weil sie unbedingt den Summerbody haben wollen oder so. Das ist halt eben nicht so das, ja, worauf wir Bock hatten. Und dann haben wir halt angefangen mit Outdoor-Bootcamps, mit Outdoor-Sportkursen. Und relativ schnell ist dann halt auch mehr dazugekommen. Natürlich irgendwie von Yoga über Laufkurse, aber auch Vereinsfitness, wo wir Saisonvorbereitungen machen, Einzelathleten auch betreuen, Firmenfitness, wo wir in Firmen reingehen und Betriebssportkurse anbieten, aber auch Seminare, Workshops, Impulsvorträge. Und auch viel mit Kindern und Jugendlichen irgendwie in dem Bereich arbeiten, von Kindergeburtstagen über auch so, ja, wir arbeiten auch fürs Land NRW, wo wir straffällig gewordene Jugendliche U14 reintegrieren oder mit denen so ein bisschen Antiaggressionstraining machen. Genau, und das ist so meine Motivation tatsächlich, einfach auch andere Personen an meiner Freude und meiner positiven, meiner positiven Art, wie ich Sport, Bewegung, Gemeinschaft halt wahrnehme, halt teilhaben zu lassen. Und man denkt jetzt vielleicht, dass ich mega die Sportskanone bin. Das ist tatsächlich nicht so. Also ich wurde in der Grundschule tatsächlich gemobbt. Also gar nicht so richtig schlimm gemobbt, aber ich war auf jeden Fall nicht beliebt. Ich hatte keine Freunde und ich habe auch ab und zu mal echt böse Sprüche einstecken müssen. Und wurde im Sportunterricht immer als Letzte gewählt. Auf der Bolz durfte ich beim Fußball nicht mitspielen, weil ich so schlecht war. Ich habe mir dann von meiner Mama unbedingt so hier so Adidas Sportschuhe gewünscht, weil die hatten alle, die da mitgespielt haben. Und ich dachte, wenn ich diese Schuhe habe, dann kann es losgehen. Aber es lag nicht an den Schuhen, es lag an mir.
Auf welcher Schule warst du?
Ich war auf der Theresien-Grundschule.
Okay, das geht raus an die Theresien-Grundschule.
Ja.
Von damals. Wer Paula Manninghaus blöd kommt, kriegt's mit Daniel und mir zu tun.
Ich war auf jeden Fall unsportlich, wirklich. Und ich musste sogar zur Ergo- und Mototherapie, weil ich auch nicht sonderlich koordiniert war. Also es gab ein paar Baustellen. Und das hat sich auch dann so auf der weiterführenden Schule auch so ein bisschen durchgezogen, dass ich natürlich auch irgendwie kein geiles Selbstbewusstsein hatte und da auch Schwierigkeiten hatte, so Anschluss zu finden. Ja. Das war für meine Eltern bestimmt auch nicht leicht, das so zu sehen, irgendwie, dass das für mich total schwierig war. Und dann tatsächlich so, ich glaube, Ende 5. Klasse bin ich dann zum Volleyball gekommen und habe dann so abseits der Schule irgendwie mir so ein soziales Umfeld aufbauen können. Also ich war auch tatsächlich am Anfang nicht der Volleyballstar, aber ich habe da halt irgendwie dann für mich so ein Gemeinschaftsgefühl kennengelernt. Hatte total Glück mit meinen Mitspielerinnen, auch mit meinen Trainern damals, muss man sagen, die halt trotzdem für mich eine Position in der Mannschaft gefunden haben, obwohl ich halt irgendwie es nicht so geil hinbekommen habe. Und dann habe ich da mega Blut geleckt und bin dann tatsächlich relativ früh auch 4-5 Mal die Woche dahin gegangen, habe, glaube ich, mit 12 oder mit 13 durfte ich Co-Trainerin dann auch von einer kleinen F-Jugend sein und da dann das Warm-up mit denen machen. Das war mega cool für mich, dann halt irgendwie ja auch Verantwortung zu übernehmen und Gemeinschaft plötzlich ganz anders wahrzunehmen, als ich es halt vorher gemacht habe. Und dann hat mich das tatsächlich in der Schule auch gar nicht mehr gestört, dass ich da keine Freunde hatte, keinen Anschluss gefunden habe. Und hab mir dann so ein bisschen so ja meinen eigenen sozialen Kreis aufgebaut und habe deshalb halt Sport für mich ganz, ganz speziell wahrgenommen. Es hat auch dementsprechend so einen hohen Stellenwert für mich bekommen, ganz früh. Und dann, ganz komisch, ganz plötzlich, irgendwann, wo mir das in der Schule, dass ich so wenig Anschluss hatte, relativ egal geworden ist, dann ist es plötzlich auch einfacher geworden, wo der Druck halt für mich so ein bisschen raus war, irgendwie auf, also so zwanghaft irgendwo einen sozialen Anschluss zu haben. Plötzlich habe ich mich mit den Leuten irgendwie ja nicht besser verstanden, aber habe plötzlich auch Zugang zu anderen Leuten gefunden, als so dieses klassische Klassenformat aufgelöst wurde, man halt in die EF gekommen ist. Das war dann für mich dann auch total die positive Erfahrung. Und das ist der Grund, warum ich auch Strong Partners mitgegründet habe, weil ich natürlich auch Leute, die vielleicht auch ein Schulsport-Trauma haben, davon so ein bisschen befreien möchte, dass man halt eben nicht dann immer wieder hört, ja, ich bin schlecht in Sport, ich kann keinen Sport, ich bin unsportlich, weil dat jibbet nicht. Also ich glaube, man muss einfach nur die Art und Weise finden, was einem Spaß macht. Und wenn das halt einfach ein Spaziergang mit dem Hund ist oder mit den besten Freunden oder so, das ist auch die Art von Ausgleich. Also man muss, glaube ich, einfach für sich Sport nicht so streng definieren. Man darf mit sich selber nicht so streng sein, dass das halt nur mit Leistungsfähigkeit zu tun hat.
Und man muss Ja, man muss eben gucken, gerade was du eigentlich beschrieben hast, ist letztendlich auch wieder das Thema Erwartungshaltung, dass du letztendlich mit einer ganz anderen Erwartung an die Dinge rangegangen bist und sie sich dann auch viel leichter, ja, sie viel leichter von der Hand gingen, dann letztendlich auch für dich irgendwie Anschluss zu finden, neue Dinge auszuprobieren. Und ja, dieses Thema haben wir eigentlich tagtäglich auch bei uns hier im Mitgliedernetzwerk, im digitalen Umfeld. Daher kennen wir dich ja auch, unter anderem durch so Formate wie das 12 Minutes Me. Also wer da noch nicht gewesen ist, da können wir kurz Werbung machen. Das findet immer bei der LBS statt, in der Nähe vom Aasee. Und da gibt's immer drei interessante Vorträge von jeweils 12 Minuten, gefolgt von 12 Minuten Frage und Antwort und ein bisschen Socializing. Und damit wir nicht müde starten in das Ganze, gibt's immer ein nettes Warm-up. Immer auch mit dir, ne? Du schickst niemanden anders vorbei, nee, das lässt du dir nicht nehmen?
Nee, das macht mir super Spaß und vielleicht ist es auch ein bisschen egoistisch. Ja. aber ich gebe das auch jetzt relativ ungern ab. Ich bin jetzt ja auch seit Anfang des Jahres, also auch fester Teil dieses 12 Minutes Me Teams und darf da auch die Moderation, die wurde mir auch anvertraut. Sehr schön. Also freue ich mich da auch auf jeden Fall über ganz viele neue Leute, die sich das vielleicht mal anschauen wollen. Das Ganze, wie gesagt, findet in der LBS statt. Alle 2 Monate und zwar relativ easy zu merken, auch wenn sich jetzt kurz kompliziert anhört. Es ist an jedem 2. Donnerstag in jedem ungeraden Monat.
Okay.
Und genau, geht immer um 7:12 gehen die Vorträge los, aber bitte schon um 7 da sein, weil dann kommt natürlich dieses coole Warm-up.
Genau.
Keine Sorge, Sportkleidung ist nicht erforderlich.
Boah, das hätte ich gerne mal gesehen, so dass einfach tatsächlich einer jetzt nach dem Podcast mit doch noch mit Sportkleidung kommt. Das fände ich gut. Vielleicht machen wir das einfach mal, Daniel.
Es gibt aber auch keinen Dresscode. Also ja, auch Leute mit Sportkleidung werden natürlich gern gesehen.
Und es gibt einen Mikrofonwürfel, der manchmal seine Probleme hat. Aber der wird immer geworfen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Man sollte überall mit Jogginghose hingehen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Aber wenn wir deine Vita jetzt so richtig verstanden haben, dass, wenn ich das jetzt noch zusammenkriege, weil ich schaue da jetzt nicht auf die Notizen, ganz am Anfang hast du irgendwas in der Agentur mal gemacht, Praktikum oder irgendwie sowas, Grafik, irgendwie so?
Ja.
Das war so der
Dann warst du auf LinkedIn.
Wir waren überall.
Was verrät mich?
Wir waren überall.
Ja, wir wollte gerade sagen, wir waren überall.
Ich glaube, das Wort Vita verrät dich so ein bisschen, das höre ich sehr selten.
Oh, Daniel kann sehr gewandt reden.
Also, weil ich, glaube ich, noch nie irgendwo meine Vita so explizit hingeschickt habe.
Nee, okay. Aber weil das war ja irgendwie der Auslöser, ne? Also, so dein beruflicher Einstieg. Also, das ist das, was du da aufgeschrieben hast. Dann fand ich diesen Sprung halt so witzig, dass du dann erst Agentur, Grafik da mal reingeschnuppert, aber dann irgendwie so ganz abgebogen und dann Richtung Rettungsdienst. So. Und das, also ich selber Zivildienstleistender, ne?
Ich nicht.
Hab mich halt ausmustern lassen, dank der religiösen Erziehung meiner Eltern, verweigere ich den Dienst an der Waffe. Das ist den ersten Satz des Ausmusterungsschreibens, den kenne ich heute noch und das ist schon über 20 Jahre her. Also von dem her, da war ich halt auch mal auf dem RTW für eine kurze Zeit, 3 Monate oder so. Also von dem her kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Aber das ist natürlich auch echt ein Knochenjob. Und da würde mich natürlich mal interessieren, wo da deine Motivation auch herkommt. Ne?
Wann hast du die Maus aus der Hand gelegt und den Krankenwagen und dann hintergeschoben?
Also ich habe die Maus aus der Hand gelegt, als das Trackpad kam. Nein. Nein. Also wann bin ich abgebogen? Das ist schon so das Erste, woran ich mich mal kurz aufhängen muss. Das ist vielleicht auch positiv zu werten, vielleicht auch nicht. Also ich lege mich sehr, sehr ungerne auf eine Sache fest. Also ich mache ja bei Strong Partners immer noch den Bereich auch Marketing, Communications und habe da auch mega Spaß dran, irgendwie Präsentationen zu entwickeln und irgendwelche Konzepte zu schreiben und so. Also so richtig die Maus aus der Hand gelegt habe ich nie. Aber so den RTW unterm Po geschoben habe ich tatsächlich direkt nach dem Abi. Und die Motivation dafür kam schon ganz, ganz früh. Also mein Papa hat mich, ich weiß gar nicht, wann das war auf jeden Fall schon sehr, sehr früh mit auf Schalke genommen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin krasser Schalke-Fan oder so, eher Sympathisant und das auch eher familiär bedingt. Auf jeden Fall saßen wir dann direkt an der Mittellinie, hatten da auch Sitzplätze. Und immer, wenn es spannend wurde, also irgendein Ball Richtung Tor quasi gerollt ist, sind halt immer alle Leute aufgestanden. Und vor Schuhe habe ich dann halt auch nichts mehr gesehen, weil die dann einfach größer waren. Ja. Das heißt, ich habe wirklich, glaube ich, auf Schalke noch nie ein Tor gesehen. Einfach weil, ja, ich da viel zu klein war. Aber immer, wenn sich irgendjemand verletzt hat, bin ich mal aufgestanden, habe geguckt, wenn die Sanitäter gekommen sind und den irgendwie versorgt haben oder die Mannschaftsärzte, weil ich das mega spannend fand, irgendwie die Art und Weise, wie jemand dann halt versorgt wurde, wie an die herangetreten wurde. Auch die Organisation tatsächlich dahinter, also warum ich mich für die Ausbildung im Rettungsdienst entschieden habe. Ich wollte auch immer mal Medizin studieren, also ich habe mal damit geliebäugelt. Dementsprechend war das auch naheliegend. Ich habe vier Geschwister und zusätzlich natürlich noch meine Eltern. Und also wir sind zu fünft zu Hause.
Fünf Mädels, oder?
Fünf Mädels, genau. Jo. Sehr weiblich geprägtes Umfeld. Ja. Genau, natürlich gebe ich auch viele Kurse, also da auch wieder mit vielen Menschen. Und dementsprechend war es mir sehr wichtig, halt auch nicht nur irgendwie ja eine Erste-Hilfe-Ausbildung zu haben, sondern wirklich was darüber hinausgeht. Weil irgendwann mal in die Bredouille zu kommen, dass irgendjemand ja einen Unfall hat oder dass jemandem sehr schlecht geht und man nur daneben steht, die 112 drücken kann und dann hört es halt quasi an Kompetenzen auf. Das wäre für mich irgendwie ja schwierig gewesen. Und dementsprechend habe ich mich für diese Ausbildung entschieden, aber auch, weil ich die taktische Ebene dahinter sehr faszinierend finde. Also das Zusammenspiel auch an großen Einsatzstellen zwischen Rettungsdienst, Polizei, technisches Hilfswerk, Feuerwehr, natürlich auch Patientenebene, Beteiligtenebene, so das irgendwie so zu verstehen, was für Konzepte auch hinter so einem MANF-Konzept, also so einem Massenanfall Verletzter, ab wann welche Führungsstrukturen gezogen werden, wie das ist, wenn die Anzahl der Einsatzkräfte nicht mehr ausreicht, aus welchen Kreisen die dann ja auch mit angefordert werden, wie ein ehrenamtliches Konzept aufgebaut ist. Das ist halt irgendwie was, diese Kommunikationsebene so, wer für was verantwortlich ist, wie eine Patientenablage funktioniert, wie eine Sichtung, eine Triagierung funktioniert, das fand ich halt mega spannend und da dann natürlich auch praktisch mit reinzuschnuppern und nicht nur irgendwie als Prakti da, ohne irgendwas zu können, da mitzulaufen, fand ich halt mega, mega spannend und mich hat super fasziniert, vor allem auch die Menschen, die man da kennenlernt, also nicht nur die Patienten, sondern auch die Kollegen, also ich bin im Kreis Coesfeld, habe meine Ausbildung in Münster gemacht, an der Feuerwache 1, direkt am York Center, war da auch immer die einzige Frau, ich glaube unter 40 Männern pro Schicht, das war auch eine sehr interessante Erfahrung, so Berufsfeuerwehren kennenzulernen, auch die Autos am Anfang, alle Autos zu waschen in der Schicht.
Schöne Grüße an dieser Stelle.
Ja. Geht raus an die Berufsfeuerwehr und auch nicht nur schöne Grüße, sondern auch wirklich ein fettes Danke, ich sehr viel kennenlernen dürfen. Nein, und bin dann in Kreis Coesfeld gewechselt, einfach auch, um ja mal nicht in die Gefahr zu kommen, irgendwie Familienangehörige retten zu müssen oder Freunde, Geschäftspartner, was auch immer. Ah, okay, das wäre, glaube ich, recht unangenehm. Und auch, um so eine gewisse räumliche Distanz zu bekommen. Und da muss ich sagen, habe ich wirklich die geilste Wache erwischt, die man haben kann. Also ich habe super, super, super tolle Kollegen, die mir ganz, ganz viel gezeigt haben, von denen ich unfassbar viel lernen durfte. Und die auch ganz anders sind tatsächlich als alle Menschen, die ich vorher kennengelernt habe. Also ich bin sehr behütet aufgewachsen, Münster Innenstadt. Ich war auf einer Schule in Münster Innenstadt. Ich habe Volleyball gespielt in Giefenbeck, also auch Münster Innenstadt. Habe dann quasi Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Alles sowas, was ich habe Abi gemacht. So alles, was eher akademisch geprägt ist und auch irgendwie so ein bisschen, ja, ich möchte damit jetzt niemanden anecken, aber es ist ja schon so, dass man in Münster auch so eine besondere Kultur hat. Also viele tragen die Nase vielleicht auch höher irgendwie als das Herz. Und das ist dann halt auch total cool gewesen, einfach so eine Anpackermentalität zu haben, freiwillige Feuerwehr, Leute, die wirklich mit beiden Beinen im Leben stehen, die andere Werte haben als irgendwie, ja, das dickere Auto zu fahren. So, man kennt ja ab und zu von Leuten diese Vorfahrtsregelung in Wohngebieten, in teuren Wohngebieten, dass prinzipiell nicht rechts vor links ist, sondern das teurere Auto hat Vorfahrt. Also keine Ahnung.
Ja, das Thema hatten wir auch letztens, ja.
Ja, ich keine Ahnung. Also das ist halt irgendwie mega die geile Erfahrung gewesen, so auch in dieser Wachalltag. Man ist halt 12 Stunden mit irgendjemandem halt so WG-mäßig fast unterwegs. Man pennt auf der Wache, kocht zusammen, man geht auch in die Lagen zusammen rein, so schön und so scheiße, wie die halt auch manchmal sind. Man bespricht auch Einsätze natürlich, die vielleicht nicht so geil, also nicht so schön waren, auf die man als Eindruck hätte verzichten können. Ja, arbeitet man auch zusammen auf, also da habe ich super, super viel mitgenommen. Ja. Und das ist auch das, was mich immer noch im Rettungsdienst auch hält. Klar, es ist so, dass das auch viel Zeit in Anspruch nimmt, aber würde es auf jeden Fall, also aktuell, nicht missen wollen. entsprechend ja, bin ich auch sehr bemüht, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Ja.
Aber Stichwort Zeit. Wie teilst du dir das denn ein? Also das ist halt das, was mir jetzt komplett fehlt, weil, wie du schon sagst, das sind 12-Stunden-Schichten, Nacht- und Tagesschicht.
Ja, von 7 bis 7, ne? Von 7 bis 19 oder von 19 bis 7.
Wie vereinbarst du das jetzt mit quasi deiner Selbstständigkeit? Also wie managst du das?
Ja, also ich bin ja Vertreterin des Mottos, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Also man hat halt nur so viel Zeit, wie man es halt auch zulässt. Und ich mache ungefähr 100 Stunden im Monat da im Rettungsdienst und habe da halt auch ein Schema. Das heißt, es ist für mich sehr gut planbar. Ich könnte zum Beispiel jetzt schon sagen, wie ich nächstes Jahr im Dezember theoretisch arbeiten muss.
Ach so.
Und dementsprechend kann ich das für mich halt auch super gut planen. Also dann lege ich mir halt entweder halt auf den Tag keine Termine oder habe halt, ja wie gesagt, auch ein total tolles Team da um mich drumherum. So, okay, dass wenn ich halt wirklich mal dringend aus irgendeinem Dienst raus muss, weil ich zum Beispiel 12 Minutes sehr ungern abgebe, hatte ich das bis jetzt noch nie, dass nicht für mich jemand eingesprungen ist oder ich tauschen konnte oder so. Das ist bestimmt nicht in allen Wachbereichen so, die es vielleicht in Deutschland gibt, aber ich habe da halt großes Glück. Und ich glaube tatsächlich, wenn man ein strukturierter Mensch ist, einen guten Terminkalender pflegt, dass das funktioniert. Also gerade bei Strong Partners arbeite ich natürlich tagsüber, so meistens irgendwie von 10 bis 20 Uhr oder von 9 bis 21 Uhr, je nachdem, wie die Kurse so liegen. Und dann passt das mit Nachtdiensten halt ganz gut, dass da vermisst das halt irgendwie in Münster auch keiner, dass ich dann weg bin. So, dann ja, kann ich das halt quasi tagsüber dann in Münster halt Kurse geben, habe da auch selber meine sportliche Ebene, mache dann auch natürlich die Präsentation, die ganzen Marketing-Thematiken und fahre dann halt auf die Wache und kann da dann halt dementsprechend Nachtdienst machen. Aber es ist halt auch für mich beides keine Arbeit. Also ich mache das, weil ich das aus Überzeugung mache, weil es mir Spaß macht, weil ich da super, super viel rausziehe. Ich glaube, ich bin noch nie in einen Yogakurs gefahren, habe gedacht so, ja, okay, jetzt fahre ich zur Arbeit. Und ich freue mich da halt immer drauf. Ich freue mich auf meine Kollegen, ich freue mich auf meine Yogis, ich freue mich, keine Ahnung, auf meinen Schreibtisch, wenn ich irgendwie ein cooles Marketingkonzept erarbeiten darf. Also das alles sehr wertschätzend auf, dass ich die Möglichkeit habe, das irgendwie auch so für mich alles so voreinander zu kriegen. Deshalb, klar, also es ist natürlich schon manchmal anstrengend, gerade irgendwie auch aus dem Nachtdienst zu kommen und der war dann vielleicht nicht so geil und man hat irgendwie 3 Stunden gepennt und die nicht am Stück. Dann ist man natürlich schon ein bisschen zertrümmert, aber
ja, das wäre halt meine Frage gewesen, weil wie machst du das mit dem Schlaf? Also alleine Schichtdienst ist ja schon mal brutal. Also ich kenne das, weil ich aus dem Elternhaus komme, wo der Vater halt auch in Schichtdiensten gearbeitet hat. So, und als kleines Kind kannte ich das eben halt so, dass viel zu Hause war, dann auch viel weg war, egal. Aber wie vereinbarst du das? Also wie viel Schlaf reicht dir? Also weil das finde ich immer so phänomenal, weil du halt sagst, ja, ich mache tagsüber mache ich dann halt Strong Partners, abends mache ich dann meinen Schichtdienst, weil ich meine, Schlaf braucht der Mensch, ne? Also.
Ja, also es sind halt im Endeffekt 8 Dienste im Monat, das ist nicht die Welt. Das sind irgendwie dann 4 oder 5 Nachtdienste und dann mache ich noch ein paar am Wochenende oder so oder ein paar unter der Woche, das kriegt man schon alles gut voreinander. Wie viel Schlaf brauche ich? Keine Ahnung, kommt drauf an. Wie gut ich auch schlafe. Also theoretisch, wenn man dann 12 Stunden pennt und dann aber halt nicht gut schläft, so also die Schlafqualität schlecht ist, dann ist man am nächsten Morgen auch unerholt. Mhm. Keine Ahnung, ich glaube, das Geheimnis ist so ein bisschen, sich damit halt nicht zu stressen. Also ich glaube, ab dem Moment, wo man anfängt, sich da halt Gedanken zu machen, das für sich zum Problem zu machen, ab da sollte man halt gucken, dass man dann irgendwas umstellt. Aber solange ich da jetzt nicht irgendwie selber merke, dass ich damit ein Problem habe oder dass ich irgendwie total ausgelaugt bin, habe ich jetzt bis jetzt noch nicht Anlass gesehen, da irgendwie einzuschreiten.
Ja, empfohlen werden auf jeden Fall 8 Stunden. Ich kann das sagen, weil ich habe gerade noch mal ein Buch darüber gelesen. Also wer eine neue Buchempfehlung braucht, Why We Sleep.
Da geht's das komplett, kann ich auch empfehlen.
Ja, hast du das auch schon gelesen?
Das ist ziemlich krass.
Da geht es komplett um die Thematik, warum schlafen wir, was passiert in unserem Körper, während wir schlafen. Die Thematik, warum fangen Schulen so früh schon an mit kleinsten Kindern um 7 Uhr? Das passt gar nicht zum Schlafrhythmus des Menschen. Also viele verschiedene Aspekte werden da angerissen. Und es wird auch das Thema angerissen der viel zu langen Schichten. Da haben wir jetzt ja gerade schon von gesprochen. Du sprichst von 12-Stunden-Schichten. Und Ärzten oder ja letztendlich Ärzten im OP, die trotzdem nach einer 12-Stunden-Schicht noch operieren, was ja total unmenschlich und unverantwortungsvoll ist. Also falls ihr demnächst mal eine OP habt, am besten vorher mal den operierenden Arzt fragen, hör mal, hast du 8 Stunden Schlaf gehabt? Weil im Zweifel sagen die sowieso alle nein. Also dass das überhaupt noch zumutbar ist, finde ich ja ja, allein schon grenzwertig. Aber was mich wirklich brennend interessiert, wie schaffst du das, damit umzugehen? Weil für uns ist das irgendwie als normaler, arbeitender Mensch selbstverständlich, wenn ich mir was tue, dann kommt der Krankenwagen, die Leute kümmern sich. Aber was oftmals eben vergessen wird, diese Leute, die einen da behandeln, die einem helfen, die nehmen das natürlich dann auch nach der Arbeit mit nach Hause. Und da sind dann eben so Themen wie Ängste, Verletzungen bis hin zu Tod, die da eben mitspielen. Und gerade beim Rettungsdienst, der vor Ort auch tätig ist, da hat er gerade sein Apfelschnitzchen verloren. Benimm dich mal, es wurde gerade ein ernstes Thema. Wie schaffst du das, damit umzugehen? Weil ich glaube, ich persönlich hätte riesengroße Probleme damit, auch wenn es nur 12 Mal im Monat ist, irgendwie mit diesem Thema konfrontiert zu sein, weil das Thema Tod wird oftmals gar nicht thematisiert. Und da unterhält man sich nicht drüber, es passiert einfach und dann lebt man weiter. Aber du hast es eben sehr, sehr prominent, auch auf der Arbeit.
Ja, das stimmt. Also, was du gerade gesagt hast, dass die Leute das mit nach Hause nehmen, ich hoffe, dass das nicht bei allen Leuten, die in dem Umfeld arbeiten, so ist. Ich glaube, wenn man es mit nach Hause nimmt, dann sollte man sich Gedanken machen, ob man das wirklich lang, also sein Leben lang machen möchte. Also es kommt darauf an, natürlich in welcher Form du es mit nach Hause nimmst. Ja. Aber wenn man merkt, dass man nicht mehr abschalten kann, wenn man sich die ganze Zeit darum dreht und halt vielleicht Fragen aufkommen, die man nicht beantworten kann oder das für sich einfach sehr negativ belegt, dann ist ja auf jeden Fall kein positiver Umgang mehr damit. Ich glaube, es ist normal, dass man Sachen hat, die einen vielleicht auch beschäftigen oder über die man nachdenkt, gerade wenn man Ungerechtigkeit erlebt, Leid erlebt, keine Ahnung, häusliche Gewalt, aber auch irgendwie zum Beispiel auch ganz viele ja sehr alte Leute, die in wirklich unzumutbaren Zuständen leben. Dieses Thema Altersarmut erfährt man da natürlich auch nochmal anders, wenn man wirklich, also es ist so, dass natürlich überdurchschnittlich viele ältere Leute hilfsbedürftig sind, einfach ja, genau. Weil die häufig natürlich mehr Zeit haben, auch Krankheiten anzusammeln und auch dementsprechend mehr als Risikogruppe auch einzustufen sind. Aber da dann natürlich auch hinterher während des Transportes mitzubekommen, was die wirklich halt belastet. Also man hat da natürlich einen geschützten Rahmen. Viele Leute öffnen sich dann halt auch irgendwie mit privaten Themen einem gegenüber. Das ist dann natürlich schon so, dass man sich da manchmal fragt, so, boah, warum ist unsere Gesellschaft so? Warum, ja, kriegen wir das nicht irgendwie anders geregelt? Warum kriegen wir es nicht auf die Kette, dass halt Personen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und ihr Leben lang irgendwie auch eingezahlt haben und so weiter und so fort, warum die nicht theoretisch einmal pro Woche einfach in den Supermarkt gehen können und das kaufen wollen, worauf die Hunger haben? Ja. Warum kriegen wir das in unserer Gesellschaft einfach nicht geschissen? Keine Ahnung, ich will jetzt nicht in so ein politisches Thema einsteigen, bin ich auch definitiv nicht die Richtige zu, aber trotzdem fragt man sich das natürlich. Ja. Das ist halt, glaube ich, ein Einblick, für den bin ich auch sehr dankbar, dass ich den halt in der Form habe, wenn man dann auch, glaube ich, viele Sachen sehr, sehr anders wertschätzt und auch ganz anders wahrnimmt. So ist das halt für mich. Also ich versuche aus jedem Einsatz, egal wie schlimm der ist und egal wie der vielleicht auch ausgeht, immer was Positives rauszuziehen. Selbst, also ganz, ganz extremes Beispiel, selbst wenn jetzt wirklich jemand versterben sollte oder man vielleicht auch zu spät angerufen wird oder einfach eine Hilfe auch nicht mehr möglich ist, der Mensch vielleicht auch eine Patientenverfügung hat, dann versuche ich trotzdem, obwohl das ja keine positive Sache ist, die man eigentlich auch nicht positiv bewerten kann, was Positives rauszuziehen. Zum Beispiel, dass ich dann mit den Angehörigen sehr gut umgegangen bin, dass ich denen dem Moment einfach eine tolle Stütze sein konnte in dieser schlimmen Situation, die man halt aber leider nicht ändern konnte. Mhm. Dann einfach die in den Arm zu nehmen, für die da zu sein, sich Zeit zu nehmen, das für die in dem Moment so erträglich wie möglich zu machen, vielleicht einen Schritt weiter zu denken, die dann deren beste Freundin, besten Freund anzurufen und denen zu sagen, ja, es wäre ganz gut, wenn sie sich auf den Weg machen würden, hier braucht jemand ihre Unterstützung. Ja. Einfach jemand, also da zu sein, eine starke Person zu sein, ein starker Partner zu sein, jemandem Kraft zu geben, das ist es halt, was mich antreibt und warum ich, glaube ich, den, ja, nicht abends weinend ins Bett falle oder so. Das hatte ich tatsächlich auch nie. Klar gibt's so Schicksalsschläge, wo man sich wirklich fragt, so, ja, warum passiert das so? Gerade bei Verkehrsunfällen, das sind Sachen, wo man denkt, ja, das hätte jetzt jeden treffen können und warum muss das jetzt die Familie mit den 2 kleinen Kindern sein und warum ist jetzt das kleine Kind vielleicht bis ans Lebensende irgendwie auf Hilfe angewiesen, weil irgendein Besoffener, keine Ahnung, trotzdem ins Auto steigen musste oder weil irgendjemand müdet gefahren ist und einen Sekundenschlaf hatte, warum muss jetzt jemand anderes davon so negativ beeinflusst werden? Ja, das hätte ich aber nicht ändern können. Also der Unfall passiert so oder so. Das muss man, also das versuche ich mir immer zu sagen, dass etwas nicht wegen mir passiert und dass ich dann im besten Fall die Situation nur besser machen kann. Also klar hat man auch eine unfassbare Verantwortung. Man kann in so einem Moment das dann auch für die Leute noch viel schlimmer machen. Also wenn man dann halt ein emotionaler Trampel ist und irgendwie dann auch noch ein Fettnäpfchen nach dem nächsten mitnimmt und dann irgendwie den Leuten nicht wertschätzend gegenübertritt und oder vielleicht auch bei Einsätzen, die man hat, wo man sich denkt, ja, warum haben die jetzt angerufen? So, das ist Nasenbluten. So,
ja.
Steck den Tampon in die Nase und fahr zum nächsten Krankenhaus, keine Ahnung. Ruf deinen besten Freund an und lass dich fahren oder so. Aber trotzdem gibt's ja einen Grund, warum die in dem Moment dann die 112 gedrückt haben, weil das einfach für die eine Ausnahmesituation ist, mit der die in dem Moment nicht fertig werden. Und ich glaube, wenn man dann halt den Leuten irgendwie spiegelt, dass man die belächelt oder dass man irgendwie das nicht verstehen kann oder dass das so viele Fans ist, dann sollte man sich halt auch einen anderen Job suchen, weil man hat halt einfach die Verantwortung. Die Leute, die halt in dem Moment anrufen, die haben keinen Einfluss darauf, wer kommt. Das wird halt der Wagen alarmiert, der am nächsten ist, der am schnellsten da ist. Und es ist sehr, sehr traurig, wenn hinterher halt jemand sagen würde, so ja, schade, dass die Manninghaus gekommen ist. So, warum habe ich einen Trostpreis bekommen? Also dementsprechend, da sollte man sich der Verantwortung bewusst sein, dass man in solchen Situationen halt auch einfach, ja, die Hilfe ist, die die Leute halt sich erhoffen. Ich hatte das tatsächlich sehr einschneidende Situation. Ich glaube, in einem meiner ersten Dienste, wo ich fertig mit der Ausbildung war und dann vorne gegen saß, der ist gefahren. Wir sind zum Verkehrsunfall auf A1 gefahren und das war so eine G-Klasse von Mercedes und die hing irgendwie rechts in der Leitplanke und die komplette Beifahrerseite war komplett deformiert, man ist dann da halt hingefahren und wir waren noch das erste Einsatzmittel, was halt da war und ich dachte mir so, boah, scheiße, da kann keiner mehr drin sitzen, irgendwie, der das überlebt hat. Und wir sind näher gekommen und dann dachte ich mir so, okay, es sieht echt nicht gut aus. Das Auto ist komplett im Arsch, komplett kaputt. So, mal gucken, wie das da gleich aussieht. Und dann sind wir mal näher gekommen. Dann dachte ich so, boah, scheiße, das Auto ist wirklich kaputt. Wir müssen jetzt den Rettungsdienst rufen. Und dann gucke ich an mir runter, denke mir, scheiße, ich bin der Rettungsdienst, es kommt keiner mehr. So. Der erste Verkehrsunfall, der große, wo ich halt hauptverantwortlich auch als zweite Person halt auf dem RTW mit dabei war und dann war halt den Schalter umzulegen zu sagen, so, ich bin jetzt quasi die Institution, die angerufen haben und dann da halt hinzukommen, sich einmal gerade zu machen, auszusteigen, tief durchzuatmen und dann halt auch quasi, ja, einfach zu arbeiten, ne? Das habe ich gelernt, das kann ich gut und das mache ich dann und der hatte also mega Glück, Auto war nur auf der Beifahrerseite im Arsch, der hatte, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, ein geprelltes Handgelenk und ein Schleudertrauma und das war's, ein paar blaue Flecken, mega Glück gehabt, aber trotzdem natürlich total einschneidend, das halt zu merken.
Dafür ist so ein Panzer natürlich dann auch wieder gut, ne? Nachhaltig ist das Ding nicht, Parkplatz findest du auch nicht, aber ist halt ein Panzer.
Ich habe keine Ahnung von Autos, G-Klasse, was das ist. Das ist
ein riesen Mercedes.
SUV?
Sieht aus wie so ein Offroad-Fahrzeug.
Ja, okay.
Ja,
also,
ja.
Ja, my goodness.
Also auch kein Auto-Experte.
Ich auch nicht. Ich kann gerade mal irgendwie Öl nachfüllen, das war's.
Also ich kann tatsächlich so rein technisch ein bisschen mehr. Witziger Fact vielleicht. Zeitgleich zu meiner Yoga-Ausbildung habe ich meinen LKW-Führerschein gemacht. Also Manfred Wellinghaus, that's me. Nein, also ich darf bis 40 Tonnen fahren.
Geil.
Auf dem Bock quasi gesessen, also auch schon Straßenverkehr aus einer anderen Perspektive wahrgenommen. Und ich muss sagen, es waren wirklich auch sehr stressige Momente in meinem Leben. Ich habe meinen Führerschein in Münster gemacht und bin wirklich in Genuss gekommen, in Ludgeri-Kreisel um 16.30 Uhr mit einem LKW zu durchfahren. Und was im Auto, was als Fahrradfahrer wenig Spaß macht, was als Autofahrer noch weniger Spaß macht, macht wirklich gar keinen Spaß mehr im LKW. Es war wirklich einfach nur, ich war schweißgebadet. Es war wirklich so eine krasse Grenzerfahrung. Ich glaube auch für meinen Fahrlehrer, der neben mir saß, der tat mir auch ein bisschen leid, der Rainer.
Aber du brauchst doch dann auch beide Spuren, oder?
Nee.
Man braucht nur eine?
Du brauchst nur eine. Okay. Also alle Spuren sind eigentlich dafür ausgelegt, dass da quasi LKWs oder auch Gespanne drauf fahren können. Ja.
Wo hast du denn schon mal einen LKW gesehen, der zwei Spuren braucht, außer ein Schwerfahrer?
Nein, also beim Einfahren dachte ich so, wenn man nicht permanent, sondern irgendwie beim Einfahren oder beim Ausscheren, dass man irgendwie mit dem Heck auf die andere
Spur kommt. Ja, das stimmt, du musst schon gucken. Achtung, Heck schwenkt aus. Ja, das stimmt, du hast halt einen Überhang.
Und dann kommt da so ein Berserker-Fahrradfahrer wie der Daniel, dann kann das Heck schon mal im Weg sein.
Der ja im besten Fall nicht auf der inneren Spur sein sollte. Aber
darf man nicht mit dem Fahrrad auf der inneren Spur sein?
Also an alle Fahrradfahrer in Münster.
Oh ja, bitte, jetzt mal einen guten Tipp.
Nein, sicher fahre ich nur dahinter. Also man hat bei Bussen, bei LKW LKWs, ja auch bei PKWs immer einen toten Winkel.
Ja.
Und wo man am sichersten unterwegs ist, ist tatsächlich dahinter. Also es klebt, glaube ich, auch auf vielen LKWs hinten drauf. Und ich glaube, dass man da sich selber und auch allen anderen Leuten, also ich weiß, wie stressig es ist, auf diesem Ding vorne zu sitzen. Es war wirklich nichts, was ich freiwillig nochmal machen möchte. Also wer mich jetzt für einen Umzug buchen möchte, nein.
Okay, wir nennen keine Kontakt-E-Mail-Adresse.
Don't call.
Umzug at Strong Partners.
Ja, ja. Strong Partners könnte auch vom Namen her ein Umzugsunternehmen
sein. Ja, deswegen, ja.
Vielleicht nochmal. Ja, ne? Also, Produkt. We are hiring. Nein, ja. Spaß. Ja, nee. Einfach nein.
Einfach nein.
Einfach nein.
Ich kann auch noch einen guten O-Ton dazu sagen. Ich fahre ja auch immer durch den Ludgeri-Kreisel mit dem Rad. Und ich halte immer, vorschriftsmäßig, weil da ist ja ein Stoppschild. Letztens bin ich wieder abends nach Hause gefahren. Ich halte, hinter mir höre ich nur so quietschende Reifen von einem Fahrrad. Er so, fahr. Ich so, nee.
Hier ist ein Stoppschild.
Hier ist ein Stoppschild.
Er sagt Stopp.
Ja, hier musst du anhalten, sonst bezahlst du 15 Euro. Ach so, Fahrräder auch? Ja, auch Fahrräder. Also in diesem Sinne, 15 Euro, wenn ihr euch die sparen wollt, haltet einmal kurz an.
Mindestens einen Fuß auf dem Boden.
Den Boden, genau, und ihr spart euch bares Geld.
Bei all dem, wie verbringst du denn deine Freizeit? Also wenn du jetzt mal wirklich, also was machst du zum Runterkommen, um jetzt mal so komplett von dem abzuschalten? Jetzt noch
zum
nicht
Runterkommen?
Sport. Also was sind so deine anderen Leidenschaften oder Hobbys, die du vielleicht irgendwie hast und mitbringst, die jetzt nicht so durch deine Berufe oder durch Strong Partners jetzt in dem Moment durch den Sport irgendwie zum Vorschein kommen?
Also tatsächlich koche ich extrem gerne. So, also ich habe es euch schon angeschnitten, ich liebe es, Brote zu designen, da irgendwie was, keine Ahnung, auf einem Brot irgendwie anzurichten oder so. Ich mache es natürlich auch sehr gerne mit Freunden gemeinsam zu kochen, da neue Sachen auszuprobieren. Ich höre sehr gerne Musik, also ich habe noch nicht mal eine Richtung, auf die ich mich festlege. Ich höre tatsächlich auch sehr gerne klassische Musik, Akustikmusik, aber auch, keine Ahnung, wenn es dann zum Sport geht, also ich mache natürlich in meiner Freizeit auch sehr gerne sehr viel Sport, auch gerne mal was mit ordentlich schnellen Beats. Boxe gerne, aber nicht im Ring, keine Sorge, nein. Also ich habe ja darüber auch Johannes kennengelernt, das ist tatsächlich mein alter Boxtrainer. Und ist halt auch überragend zum Abschalten, runterkommen, Dampf ablassen, weil man da halt auch mental und geistig super gefordert wird, sich diese Schlagkombination zu merken, sauber zu schlagen. Ich gehe auch gerne selber in andere Yoga-Studios, einfach weil ich Yoga auch total geil finde, einfach Verantwortung abzugeben. Weil wenn man, wie ich, halt häufig irgendwie vor Kursen steht oder Vorträge hält oder auch Mitarbeiter führt, Rettungsdienst für Leute mitdenkt, für die anderen Autofahrer mitdenkt, immer irgendwie für andere Leute mitdenkt, dann ist es so geil, auch einfach mal Konsument zu sein und jemanden zu haben, der dir sagt, was du machen sollst, ob es beim Yoga ist. Tatsächlich gehe ich auch sehr gerne in so richtig stumpfe Aerobic-Kurse, Step-Aerobic, Bootcamps oder auch Beine-Po. Es sind tatsächlich nicht die interessantesten Kurse, weil die meistens dieselben Übungen beinhalten. Ja. Aber wenn da vorne jemand steht und er sagt Single, Single, Double, dann mache ich Single, Single, Double und es ist mir scheißegal. Und was auch geil ist, ich gehe gerne zum Spinning, weil das Fahrrad ist fest montiert. Du kannst nicht umkippen, du musst nirgendwo hinfahren. So, ich wurde sogar schon mal von der Spinning-Trainerin nach dem Kurs angesprochen und gefragt, ob mir der Kurs irgendwie so schlecht gefallen hätte. So, ich hatte dabei die ganze Zeit irgendwie so einen ernsten Gesichtsausdruck gehabt. Das ist tatsächlich ein Gesicht, wenn ich an gar nichts denke. Dann entgleisen mir, glaube ich, alle Gesichtszüge. Ja. Und das war wirklich, ich habe die Musik und ihre Ansagen so unterschwellig noch wahrgenommen. Aber ich bin wirklich einfach nur gefühlt geradeaus gefahren. Es ist mega geil, diese monotone Belastung. Manchmal, ich springe auch sehr gerne Seilchen, weil das auch eine monotone Belastung ist. Irgendwie auf die Beats drauf, du musst nicht nachdenken. Ich gehe aber auch gerne zu Sportevents, also keine Ahnung, ich gucke mir gerne Basketballspiele an, Volleyballspiele, Leichtathletik-Events, alles, wo irgendwie was passiert und wo man sich dann irgendwie angucken kann. Wir sind ja auch Sponsor von den WWU Baskets.
Ja, genau.
Und da bin ich auch super, super gerne, obwohl das mit Entspannung wenig zu tun hat, weil die es ja wirklich mal sehr spannend machen. Man fiebert da ja schon ordentlich mit.
Wir nehmen jetzt gerade ganz knapp 54, 52 oder 58, 56 irgendwie gewonnen.
Ja, ich glaube 58, 56, aber ganz genau weiß ich es auch nicht tatsächlich. Aber ja, die machen es ordentlich spannend, aber ja, auch überragende Stimmung. Also sowas macht natürlich auch mega Spaß. Ich gehe gerne essen. Ich gehe gerne in Cafés, ich gehe auch gerne spazieren.
Was ist denn dein, hast du so ein Favorite Place in Münster?
My favorite place.
Also jetzt ein Café oder ein Restaurant, wo du sagst, also da gehe ich wirklich sehr gerne hin. Hast du sowas? Oder jetzt eher nicht und sagst, also.
Ich gehe sehr gerne zu Herrn Hase, aber auch, weil der halt einfach bei mir direkt um die Ecke ist. Also ich laufe da 10 Minuten zu Fuß hin, ich wohne im Kreuzviertel und macht mega Spaß. Ich liebe aber tatsächlich auch die Promenade, weil ich finde, dass man da, wenn, also ich spaziere da tatsächlich teilweise abends irgendwie um 23 Uhr oder so noch einfach einmal so ganz entspannt mit Musik auf den Ohren rum, auch alleine, einfach um mal den Tagrevue passieren zu lassen oder so, auch ein bisschen frische Luft zu schnappen. Und ich finde, man sieht einfach sehr viele verschiedene Abschnitte von Münster, also sehr grüne Abschnitte, aber auch sehr stadtnahe Abschnitte. Dann hat man irgendwie, keine Ahnung, teilweise noch so diesen Uni-Abschnitt mit dabei, aber halt auch irgendwie so ein bisschen, du kannst halt ja gerade abends auch in Häuser reingucken, wie die vielleicht auch gerade in der Weihnachtszeit.
Ja, genau.
Also ich bin kein Stalker.
Also der ein oder andere Vorhang sollte schon manchmal zugezogen sein.
Ja, was ich da schon alles gesehen. Tatsächlich,
ich habe noch nichts Spannendes gesehen, aber
richtig?
Ich finde so richtig spannend nicht. Nee.
Doch, ich hab was wäre denn spannend?
Ach, keine Ahnung, was ist spannend?
Das Übliche. Also wir reden hier über dasselbe wahrscheinlich
ja,
gerade.
Ja, ne? Nee, wirklich, ich habe da schon so viel gesehen, weil ich da auch immer viel früher lang gejoggt bin.
Ach, so. Ich habe mal Leute gesehen, die so am Fenster so richtig hart abgespackt haben beim Tanzen. Das fand ich tatsächlich witzig. Das hat auf jeden Fall mir ein Lächeln für den Rest des Spaziergangs aufs Gesicht gezaubert. Yeah. Aber ich mag es irgendwie, keine Ahnung, zu gucken, wie Leute sich einrichten und welche Farbe das Licht hat. Das finde ich auch mega spannend, ob Leute so in so einem mega weißen Bürolicht irgendwie wohnen. Da frage ich mich immer so...
Die können nicht gut schlafen.
Zu Hause aus. Ja. Und andere, die so richtig schön warmes Licht haben, keine Ahnung, sowas.
Ja, abends ist ja auch meistens weniger Verkehr.
Ja, Simon.
Knick, wo wir jetzt aber bei Events sind. Du hattest gerade gesagt, die WWU Baskets. Machen wir doch auch mal ein kleines Event. Und zwar machen wir die Eskaliert Olympiade mit 3 verschiedenen Sportevents. Und wir haben uns schlau gemacht. Paula, du hast eine Stress. Lieblingsübung. Du liebst den Plank über alles. Richtig? Du hast ihn hoffentlich. Es steht als deine Hate-Übung.
Nein, online. Als meine Hate-Übung stehen Burpees eigentlich
Ach
drin.
Ach ja, Burpees waren es. Ja. Aber wir haben uns gesagt...
Das war die Testfrage, ne? Ob ich aufpasse.
Ja, wir haben uns gesagt, Burpees können wir nicht machen. Weil ja. Daniel auch sagte, er hasst Burpees über alles.
Ja, es ist tatsächlich also machen Burpees. Wir Planks. Okay, muss ich jetzt... Alle Fragen beantworten, während ich im Unterarmstütz bin.
Nö, wir machen jetzt einfach mal hier vorne einen kleinen Aufbau. Ihr beide dürft einmal hier zu mir rüberkommen.
Oh nein.
Ich mache mein Mikro ein bisschen länger.
Okay.
Und dann schauen wir mal, wer sich länger im Frontplank halten kann.
Was?
Genau.
Okay, ich hoffe, darauf du hast war ich nicht
Schuhe
vorbereitet.
An.
Nein,
die kannst du aber natürlich
auch
noch ausziehen.
Aus.
Genau, zieh mal die Schuhe aus. Das machen wir sonst nämlich auch. Und dann warte ich mal, während die zwei sich hier vorbereiten. Weil die erste Etappe, die geht an Daniel, danach bin ich dran und danach nochmal Daniel.
Ja genau, nur dass du das weißt, Paula.
Ach so, ich darf mehrfach und ihr abwechseln.
Ja, wir sind Team Eskaliert gegen Team Fine.
Team Paula.
Ich bin Team Paula, danke für nichts.
Team Fine, Team Gegner.
Johannes, danke, dass du mich heute hier nicht unterstützt und da bist und mit mir die Plank-Minuten teilst. Ich werde trotzdem versuchen, alles rauszuholen.
Das kann jetzt nur nach hinten losgehen.
Genau, dann platziert euch gerne schon mal gegenüber, am besten nebeneinander. Dann kann ich auf jeden Fall mit dem Mikro auch mal ein bisschen in die Nähe kommen. Einmal bitte runter.
Ich möchte kurz noch einmal zu Protokoll geben, dass wir hier in einem Glaskasten sind. Also alle drumherum im Hub können es sehen.
Ja, also ich sag mal, mögen die Spiele beginnen. Ich bin gespannt, wir machen es aber nebeneinander, glaube ich.
Stellt euch mal nebeneinander. Der Timer geht los. Ich, also platziert euch nebeneinander, ihr Lieben.
Boden ist ja schon ganz schön gemein.
Ja, aber wir haben ja Gott sei Dank bald den gleichen Boden.
So, Challenge Nummer 1. Frontplank startet. Genau, man kann nichts sehen. Und die Uhr läuft. Ich lege die Uhr auch mal vorne vor euch. Also der Plank sozusagen, Paula, ist nicht einer deiner Hate-Übungen. Du sagtest Burpees.
Oh. Also ich glaube, es wird gerade zu einer meiner Hate-Übungen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das hier passiert.
Wie lange kannst du dich denn normalerweise im Frontplank halten? Gibt es da Referenzwerte?
Ich habe es tatsächlich noch nicht drauf angelegt, muss ich sagen.
Daniel? Ja, so 3 Minuten.
3 Minuten? Freust du dich auf 3 Minuten Horror Frontplank mit Daniel?
The fucking.
Ja, aber man.
Die Fragen muss abgelenkt werden.
Nö, es gibt keine Fragen. Also eigentlich ist das jetzt hier mein Kommentarzeit, wo ich ein bisschen selbst blöd rumreden darf. Das sieht beides noch sehr, sehr gut aus. Daniel hat keine. Ist das ein String, Daniel, den du trägst? Also dein.
Gerne. Gerne.
Aber ich glaube, das wird hier im Endeffekt nachher noch länger als 3 Minuten dauern.
Oh, ich hasse es. Warum bin ich hier?
Weil du den Fame möchtest.
Ich will darüber sprechen, worüber ich mich alles aufrege.
Ja, worüber regst du dich denn gerne auf?
Ungeplante Sport-Challenges.
Wieso?
Haben wir nicht über dieses Thema Leistungs- und Wettkampfgesellschaft geredet?
Das ist hier Teambuilding. Also es geht wirklich wieder um... Doch, es geht hier wieder um Gemeinschaft. Nein, es ist Daniel gegen Goliath.
Es ist gemeinsames Leid, aber eigentlich auch nicht, weil du sitzt auf dem Stuhl.
Geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber ich glaube, ich habe hier auch tatsächlich zwei Dickköpfe vor mir planken, wo keiner so schnell aufgeben wird. Also ich möchte nachher noch zu meinem Spiel kommen und danach gibt's ja auch noch ein weniger sportliches Spiel. Ah, hier wird schon mal leicht nochmal der Po angehoben bei Team Paula.
Ja,
das
muss auch technisch alles korrekt sein. Haben wir einen Schiedsrichter oder so?
Ich bin der Schiedsrichter. Ich bin Kommentator, Schiedsrichter, Influencer, alles in einem. Hör mal, wie schaffst du eigentlich 17.000 Follower? Woher kommt denn das?
Ja, lenk sie ab.
Woher das kommt? Nein, also ich habe tatsächlich früher zusammen mit meiner besten Freundin Nora, auch da gehen Grüße raus, so ein bisschen geblockt. Also ich habe das früher ein bisschen mehr gemacht, wo ich irgendwie auch Produkte getestet habe und so. Aber tatsächlich mittlerweile pflege ich meinen Instagram-Kanal selber nicht mehr so. Das habe ich ein bisschen sträflich vernachlässigt.
Also warst du Influencerin?
Influencer würde ich es jetzt nicht nennen.
Was ist das für ein Zittern in deiner Stimme?
Das ist die Anstrengung.
Okay, sehr gut.
Daniel war's.
Daniel, bist du auch Influencer?
Ich? Ja, mit meinen 400 Followern auf jeden Fall. Noch nicht mal, glaube ich. Habe ich 300, 400? Ich weiß es nicht. Aber ich benutze das ja nur als Tagebuch für meinen Hund. Also von dem her, das Internet vergisst nie. Und sollte mein Hund irgendwann nicht mehr sein, was ich nicht hoffe, habe ich ihn auf jeden Fall immer bei mir, ne?
Aber ich glaube, deine Instagram, oder du hast auf jeden Fall mehr Posts auf dem Körper als auf deinem Instagram-Account, oder? Wie viele Tattoos hast du?
Keine Ahnung, Alter, das weiß ich doch jetzt nicht. Jetzt gehen wir nicht mit solchen Fragen auf den Sack. Wir haben jetzt übrigens die 3 Minuten.
Ungefähre Einschätzung, wie viele Tattoos? 20? 30? Boah. Ich habe nämlich keins.
Das sind bestimmt so 20, ja.
Ich lasse, glaube ich, Daniel gewinnen. Haha. So.
Okay, wir haben 3:10. Paula hätte noch länger gekonnt, aber sie wollte Daniel in der ersten Runde mal gewinnen lassen. Sehr gut. Punkt 1, sehr, sehr anstrengend. Daniel, auf so zu stöhnen, das ist hier kein Sex-Podcast. Get on, Team Escoliad. Sehr gut. Erstmal durchatmen, ne? Einen guten Kaffee trinken. Die Tassen sind nämlich wieder gut gefüllt. So, Paula, weißt du, was das Beste ist?
Ich werde zu alt für diesen Scheiß.
Du bist ganz bestimmt nicht diese Challenge, ja.
Du bist beim zweiten Spiel auch wieder dabei.
Yay, Team Paula, go!
Genau, aber da darf der gute Daniel moderieren. Und zwar kann ich das ja schon mal einleiten, während ihr
Daniel
ein bisschen...
Daniel dekompensiert gerade völlig.
Hast du gesehen, wo er auch noch Tattoos hat? Der hat den ganzen Bauch voll. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich schon auf die Sommersaison mit Daniel. Dann kann ich mir in Ruhe mal die Tattoos
Daniel,
angucken.
Daniel, du bist ein bisschen blass.
So, also, Spiel 2. Bürostuhlrennen. Wir haben hier draußen vorm Büro 2 Bürostühle platziert. Oh, Daniel, yes. Mach schon mal deinen...
Ich zieh erstmal wieder meine Schuhe an.
Mach schon mal dein Handy bereit. Und zwar werden wir nicht gleichzeitig antreten, sondern einer nach dem anderen. Hier vorne ist die Startlinie und Daniel nimmt die Zeit für eine Runde. Und du musst wissen, da hinten ist nochmal so ein ganz großer Tisch, wie oben im Fab Lab. Da gehen wir außen rum, weil die Kurve ist sonst zu eng und wir wollen Unfälle vermeiden.
Ihr könnt das auch mal eben kurz abgehen.
Okay, wir können das gerne auch einmal kurz abgehen.
Habt ihr das vorher eigentlich trainiert?
Ja, Daniel hat das einmal probiert, das funktioniert. Aber trainiert haben wir es nicht, wir sind nur die Route einmal abgegangen.
Ich wittere böse Wettbewerbsverzerrung.
Nee, wirklich nicht, Paula.
Ich wurde auch nicht auf diese körperliche Belastung vorbereitet.
Ich hab dir das gesagt. Ich hab's dir im Vorfeld, war ich so fair und hab dir das gesagt. Aber wir haben hier Leder trainiert. Ach, nein, das machen wir nicht. Aber ich habe heute Morgen extra keine Plank gemacht.
Ja, dafür ich gestern.
Ja, gestern habe ich das auch gemacht. Aber was denn? Achso, das Handy, ja. Hast du recht. Nehmen wir doch deins, gut. Ja, alles klar.
Mal an, dann kannst du es dir nämlich nochmal angucken.
Ja.
Ja genau, du kannst gerne mitgehen. Ich stopp da mal Simon die Zeit.
Wahrscheinlich, ne? Ich denk mal sitzend mit dem Rücken zuerst.
Genau, das ist die einzige Bedingung. Und ansonsten... Ja genau. Ablaufen kannst du. Ja, das kann ich dann machen, genau. Paula guckt sich das ja schon mal an. Okay, dann sage ich mal... Okay, der Simon ist soweit. Deine letzten Worte?
Auf geht's, Team Eskaliert. Go, go.
Go, go! Gib mir nochmal ein. Sauber. So, dann... Auf die Plätze, fertig, los.
Kurve.
So, erste Kurve für Simon. Und jetzt sind wir in der zweiten Kurve. Das heißt, wir müssen ihn jetzt wieder erwarten. Ja, da kommt er. Und weiter. Stopp. 20,65.
Wie bin ich denn hier versichert?
Gar nicht.
Über die LVM.
den Glasbruch, den ich wahrscheinlich verursache.
Über
der Publikumsjoker.
Ja. Nee, 20,65 ist. Ja, das kannst du nochmal, eine Simon hilft dir dabei. Ich kann das leider nicht, ich habe hier beide Hände voll mit Technik. Oh, Benjamin, Pacato, erste Zuschauer hier in der Haarnadel.
Ja, komm mal her. Ja, ich bin.
Ich würde mich gerne schieben lassen. Ich bin Paula.
Hallo, Benjamin. Grüß dich.
Benjamin Blümchen.
Ja, ich hab mich nur gefragt, was ihr hier veranstaltet.
Nee, pass auf, es ist super, dass du da bist. Und zwar, es wurden keine Regeln erklärt. Ich muss jetzt einmal hier so schnell es geht rumgeschoben werden.
Du kannst Paula gerne schieben.
Und zwar hast du Sportschuhe an. Wir müssen die Außenbahn nehmen. Aber, du schiebst am besten.
Aber Paula, wir müssen das ja hier regelkonform machen, ne?
Nee, es gibt keine Regeln. Es wurden keine erklärt. Du schiebst mich. Ich möchte hier gewinnen.
Einmal außenrum am großen Tisch.
Also ja.
Paula fährt jetzt alleine.
Ja. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los.
Ich versuche auf jeden Fall, die Rollen zu stabilisieren.
Zieh durch, komm. Come on. Da sind sie.
Da, komm, hopp.
Und stopp. Tja. 18.
18,73.
1:1.
Unser Stuhl.
Ja, direkt.
Okay. Das reicht.
Alles klar. Benjamin, noch ein kurzes Wort zu Pacato. Was macht ihr hier genommen? Ganz kurz.
Ja, wir machen proaktive Kommunikation auf dem Versandweg für Versandhändler. Und den Rest machen wir am besten im eigenen Podcast.
Ja, okay, also ne, die Rechnung geht dann raus an Michael für diese Werbeplatzierung hier bei uns im Podcast, ne? Weißt du Bescheid?
Sehr gerne.
Alles klar. So, mit einem kleinen Stückchen Brot, weniger als 30 Gramm im Mund, melde ich mich zurück. Paula hat Runde 2 gewonnen.
Da-dam.
Regelkonform.
Völlig regelkonform, wie wir alle gesehen haben.
Also es ist spannend, es ist ein 1:1.
Gehört haben.
Daniel ist ein Glaser, bei ihm stehen die Türen immer auf. So, das haben wir geklärt. Und wir gehen über zu Spiel Nummer 3. Papierknödel werfen. Daniel gegen Team Paula. So, machen wir 3 Würfe, würde ich sagen. Nachhaltiges Papier, das ist alles hier wiederverwendet und recycelt. Und wir machen 3 Würfe. Und die Mehrzahl der getroffenen Würfe...
Aber 5 machen.
Nee, 3. Wir haben ja nicht ganz Dachzeit. Und
also.
Der Mülleimer wird platziert.
Ich hätte gerne noch ein Blatt, obwohl es geht.
Oh ja, hier, man sieht schon verschiedene Techniken. Der Falter und der Knüller.
Geht jetzt um alles, um Ruhm und Ehre, ne?
Ja, und eine stabile Flugkurve. Hast du von Dirk Nowitzki hier The Perfect Shot?
Klar, habe ich gesehen, selbstverständlich.
Schade, jetzt habe ich gar keinen Vorteil.
Am geilsten war sein Vater, der dann immer meinte, also wenn Dirk denn zu Hause ist und so, hey, nie Geld im Portemonnaie, ne? Dann fragt er trotzdem immer Mama und Papa, ob sie ein bisschen Geld haben. Ja, der perfekte Wurf kann man definitiv empfehlen. Ich glaube Netflix, ne? Gibt's den auch dauerhaft.
Korrekt so, ja.
Das ist echt eine super Doku.
Von wo müssen wir denn werfen und
das?
Wie ist der?
Von da.
Vom Kopfende.
What?
Ja doch, in den Mülleimer rein. Ja klar. Vom Kopfende.
Stehend,
also die
sitzend.
Stehend. Die Hüfte darf gerne oder das Bein darf gerne... ja okay, dann macht's uns beide sitzend, auch gut.
Nee, ich hab meinen Stuhl weggerollt.
Ja gut.
Achso, machen wir also doch im Stehen.
Der Beamer ist jetzt natürlich...
Ja, das muss ein gerader Wurf sein.
Ladies first, du fängst dann an und machen wir mal abwechseln.
Das ist auch schon wieder gemein, weil jetzt muss ich vorlegen.
Ja, selbstverständlich.
Das heißt Psychologie.
Meinst du, da geht rein?
Ich hoffe nicht.
Ja, ich hoffe schon.
Wurf 1.
Oh,
der ging leider daneben.
Gut. Aber man sieht schon, sie hat... Okay, davon darfst du sagen, sie hat größere Bälle. Ich habe kleinere.
Du hast kleiner gefalten. Ja, vielleicht haben die bessere Flugkurve. Man weiß
das
nicht.
Das ist genau meine Strategie.
Ich hasse dich.
Yay!
Vielleicht werde ich jetzt aus dem WWU Baskets Sponsorenpool danach rausgeworfen.
Nee, mach mir einen Platz klar bei denen.
Kannst du mal bitte hier ein bisschen Distanz lassen? Danke.
Nee, eigentlich nicht.
Simon?
Ja?
Ich werde hier bedrängt.
Wettbewerbsverzerrung.
Das ist eine mega knappe Nummer gewesen.
Der war knapp, ja. Das kann man noch... Ja.
Also wenn du jetzt
Herr Schlemermeier, bitte.
Also Schlag den Raben muss zurückkommen.
Oh nein.
Oh, auf den Ring, nein. So, das könnte jetzt hier entscheiden. Nee, noch nicht.
Das ist die Entscheidung. Wenn ich jetzt nicht treffe, dann habe ich keinen Ball mehr, Simon.
Ah, okay, Entschuldigung.
So, ein bisschen Abstand hier, ich muss mich konzentrieren. Es geht um viel, nämlich einen Punkt. Hi. Das war's.
Ja. Yeah. Aber ich mache mein letztes Mal hier noch. Außer Hüfte, nochmal eingenetzt.
Dirk. Dirk hat wieder performt. Paula, vielen Dank, dass du überhaupt diesen Mist mit uns mitmachst und heute...
Habe ich eine Wahl?
Hättest du natürlich auch einfach Nein sagen können, das hätten wir dann nicht akzeptiert und wir hätten es trotzdem gemacht. Nee, aber dass du dir die Zeit nimmst, wirklich mit uns ein bisschen über dich zu reden, über das, was dich so antreibt.
Was habe ich denn jetzt gewonnen? Simon, Paula, gewonnen. Sind gewonnen? Die nächsten 100 Yogastunden bei dir gratis, oder?
Ja, ist aber ein bisschen...
Ja, wieso?
100?
Ja, hallo? Warum denn nicht?
Frag direkt.
Deine Leistung wird aber nicht in 100 Stunden gemessen.
Wieso? Die war doch hervorragend.
Lass mal 100 Stunden Praktikum machen bei Strong Partners, wenn du willst.
Ja, ich kann ja mal...
Da sehe ich Kopfnicken.
Kann ich, ich könnte ja mal im Hive anbieten, eine Stunde Planks.
Toller auf Workshop, großartig.
Ja.
Nein, aber weil ihr als Hub-Team so toll gespielt habt, schenke ich wohl dem Hub eine Yogastunde hier.
Geil.
Da habe ich es.
Yay! Mega. Ey, habt ihr das alle gehört? Geil, da freuen wir uns.
Können wir als Weihnachtsspecial machen, kurz vor Weihnachten oder so. Herzöffnung ist auch ein schönes Thema.
Und wir haben genug Kollegen... Grüße gehen raus. Jörn Berlin zum Beispiel. Wir nennen keinen Namen.
Wollen wir nur die Hub mit? Alle aus dem Hub?
Alle, die wollen hier mal.
Ja, geil. Ja.
Mega. Nicht?
Einladungsliste ist bei euch. Ich bin bereit.
Paula, wann können wir dich als App auch auf die Ohren kriegen? Da haben wir ja letztens schon drüber gesprochen. Weil bei uns geht es natürlich auch viel um digitale Geschäftsmodelle.
Wo sind meine Schuhe?
Ihr bietet verschiedene Pakete an. Es gibt Firmensport, auch für die verschiedensten Unternehmen, die natürlich auch einen Digitalfokus haben. Und gibt's irgendwann Paula auf die Ohren?
Also bis jetzt, muss ich sagen, habe ich mich mal so ein bisschen dagegen gewehrt. Hat verschiedene Gründe. Das eine ist, dass ich tatsächlich so, wenn es zu etwas spezielleren technischen Sachen geht, einfach nicht die Beste bin. Mhm. Aber ja, wenn ich quasi gute Sparringspartner hätte, so mit euch, so bei dem Yoga-Ding könnte ich es mir vorstellen. Ich glaube, jetzt auf so einen Online-Fitness-Zug aufzuspringen, hätte ich große Probleme mit. Es gibt auf jeden Fall auch einige sehr, sehr gute Online-Fitnessangebote. So, ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren oder die Branche irgendwie schlecht reden, aber ich finde halt, dass es relativ fehleranfällig ist. Also man merkt das ja in verschiedenen Bereichen, wo es Erklärungen gibt, ob das jetzt bei IKEA die Anleitung zum Aufbauen eines Schranks ist oder bei Kochrezepten, dass halt, obwohl die Personen, die diese Erklärung oder Rezept veröffentlicht haben, dachten, es ist idiotensicher, dass da trotzdem halt irgendwie immer unterschiedliche Sachen rauskommen. Und ich finde halt gerade beim Sport, wenn es auch zum Beispiel darum geht, vielleicht viele Wiederholungen zu machen oder Gewicht zu bewegen oder komplexere Bewegungen zu machen, dann sollte man eigentlich Verletzungsrisiko minimieren. Und da, wenn du es halt irgendwie online machst oder dir nur irgendwie das über einen Podcast anhörst oder so, dann ist halt ja gerade bei so klassischen Fitness-Sachen halt niemand dabei, der da mal drauf gucken kann, ob das jetzt auch wirklich technisch korrekt ausgeführt ist. Mhm. Zudem habe ich auch ein bisschen Angst quasi, dass das nicht so cool ist, wie es sein könnte. Also, dass Leute dann halt vielleicht irgendwie sich mega motiviert an so eine Sache begeben und wann in Erwartungen enttäuscht werden und dann halt irgendwie für sich das Thema Sport oder Yoga für sich halt begraben würden. Also, keine Ahnung, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Verantwortung, die man dann trägt, dass Leute halt dann nicht daraufhin frustriert sind oder sagen so, ja, ich wusste ja, dass ich es nicht kann oder dass es scheiße wird. Und deshalb, aber ich glaube bei Yoga, dass man einspricht, gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie so großartige, komplizierte, lange Flows irgendwie aneinander reihe, aber sowas wie zum Beispiel so eine ganz nette Meditation oder eine Eingangsbewegung, wo man halt irgendwie so, es gibt ja auch zum Beispiel Büro-Yoga, Sitz-Yoga, alles Sachen, die halt den oberen Rücken oder so, Schulter-Nacken-Bereich sehr schön mobilisieren, wo man ja natürlich auch ein bisschen was falsch machen kann, aber wenn man sich da gut konzentriert, wenn man es beschreibt und das auch sehr plastisch beschreibt, glaube ich, dass das möglich ist, das umzusetzen. So, und in so eine Richtung könnte ich mir vorstellen, das auf jeden Fall mal zu testen.
Ja, gerade diese Entspannungsübungen, an das habe ich eigentlich auch gedacht, weil das war sehr, 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 sehr angenehm, deiner Stimme zu lauschen und so ein bisschen wegzudriften und fast schon einzupennen.
Ja, absolut, definitiv. Sollte man auf jeden Fall verfolgen. Ich, wenn wir jetzt nochmal kurz so auf deinen Berufsalltag, so Marketing, Communications bei Strong Partners, was für digitale Lösungen spielen denn bei dir im Alltag so eine Rolle oder sind Hilfsmittel, sind wichtige Tools, die du nutzt, zu kommunizieren, um vielleicht zu planen, um zu koordinieren? Wie kommuniziert ihr da untereinander auf der Arbeit?
Also klar, was ich so im Bereich Marketing Communications nutze, ist natürlich Instagram, Facebook, verschiedene ja, Social-Media-Tools, auch Analyse-Tools, die da halt mega die Klassiker sind. So, sonst natürlich auch viel direkte Kommunikation bei Vorträgen, bei Workshops. Da benötige ich natürlich auch PowerPoint, ab und zu auch Photoshop, wenn es darum geht, irgendwelche Grafiken zu bauen, obwohl ich die tatsächlich lieber bauen lasse, weil es sieht dann einfach schöner aus. Man erkennt, wenn ich es selber gemacht habe. Genau, das sind natürlich Sachen. Wir haben ansonsten auch Bitrix, das ist unser Intranet, wo wir halt bei uns intern kommunizieren. Wir haben noch Timeos, das ist erstmal etwas, wo ich nicht weiß, ob ich es richtig ausspreche, aber unseren Dienstplan quasi drin online, wo sich die Trainer auf die offenen Dienste bewerben können, wo die aber auch theoretisch noch Dienste tauschen können, falls irgendjemand krank wird oder kurzfristig einen anderen Termin hat oder so. Das ist dann so, dass wir das natürlich noch freigeben müssen, ob der Tausch genehmigt wird, aber das haben wir natürlich auch noch. Ansonsten kommunizieren wir viel auch via Mail. Ich telefoniere tatsächlich sehr gerne und sehr viel. Ich finde, dass das einen schneller ans Ziel bringt als irgendwelche ellenlange WhatsApps oder Intranet-Messages. Genau, das ist halt irgendwie so der Klassiker. Und ansonsten haben wir natürlich auch sehr, sehr viel direkte Kommunikation am Kunden. Also vor Ort, in den Kursen, bei den Seminaren, bei den Gesundheitstagen. Versuchen uns auch immer Feedback einzuholen, also gerade im Bereich BGM, wo man ja auch irgendwie so ein bisschen die Grätsche schaffen muss zwischen die Leute sind dagegen als Kollegen und aber halt in dem Moment auch Sportpartner, dass man da es halt schafft, sich keiner bloßgestellt fühlt, irgendwie es ihm unangenehm ist, neben seinem Chef oder neben seinem Azubi zu schwitzen, dass da keiner irgendwie das Gefühl hat, ja, dass das irgendwie, dass er in ein doofes Fettnäpfchen tappt. Versuchen wir natürlich auch immer bei den einzelnen Leuten nachzufassen, wie sind die Trainingseinheiten angekommen, wie passt unser Konzept, wie kommen die Trainer an, wie passen die Trainingszeiten, das Equipment, möchtet ihr noch mal was anderes probieren, wie ist die Musik, wie ist die Intensität, also ganz, ganz viele Sachen, die da natürlich eine Rolle spielen. So, wir gucken da halt immer auf drei Ebenen eigentlich, so physisch, psychisch und sozial, dass wir halt immer gucken, ist das physisch anstrengend genug, ist das aber vielleicht auch nicht zu anstrengend, ist es fordernd oder überfordernd, ist es langweilig, zu einfach oder ist es zu komplex. Dann natürlich auch ein bisschen aufs Format, ist das so, dass die Leute eher ein Bootcamp wollen in der Firma oder wollen die lieber einen Yogakurs, wollen die lieber Pilates oder wollen die irgendwelche, was sehr, sehr viele so Gamification-Aspekte hat, wo die eher so olympiadenmäßig in kleinen Teams irgendwie bei Fitnessübungen gegeneinander antreten. Und dann haben wir halt noch diese psychische Ebene, fühlt sich jeder Einzelne in dem Kurs gut, kommt er mit dem Trainer klar, hat sich gut aufgehoben bei dem Kursformat. Wir wollen halt eben nicht so ein Sportunterrichtstrauma irgendwie manifestieren, sondern im besten Fall so ein bisschen dagegen anarbeiten. Und natürlich auch sozial, wie verhält sich die Gruppe in so einem Kurs, wie wird das Unternehmen angenommen, ist das förderlich fürs Betriebsklima, schaffen wir es auch Personen, die zum Beispiel längere Krankheitsphasen hatten, nach Schwangerschaft irgendwie wieder zurückkommen, nach Mutterschaftsurlaub, vielleicht auch ganz neu im Betrieb starten oder auch der Praktikant, der überhaupt noch nicht weiß, wo oben und unten da ist, auch über den Kurs halt besser zu integrieren, ist das förderlich, unterstützen wir das Unternehmensklima, die Unternehmenskultur.
Gibt es in 2 Jahren eine App, wo ich einfach mit der App lernen kann und Übungen machen kann mit Strong Partners?
Ich glaube tatsächlich, dieses mit der App die Übungen machen, das werden wir, also so Stand jetzt, vielleicht nicht machen, weil wir immer versuchen, auch ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, dass wir eher die Leute davon dahin bringen wollen, vom Handy weg in die Kommunikation miteinander, in der Gemeinschaft, ja auch ein Gemeinschaftsgefühl zu erleben und sich auch auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen. Halt eben nicht alleine vorm Handy, vorm PC, vorm Laptop irgendwie was nachzuhampeln, dann hat man halt nur im besten Fall nur die physische Ebene erreicht, ne? So, und alle anderen Komponenten, also wir sehen Sport halt als Vehikel, das kann ganz, ganz, ganz viel transportieren, das kann ganz, ganz, ganz viel Tolles schaffen und dementsprechend muss man halt auch gucken, ein Format, ein Angebot zu schaffen, was halt auch all diese positiven Aspekte mit abbildet.
Gibt's aber irgendwie bei euch Ideen, so wie ihr euer Geschäftsmodell irgendwie weiter digitalisieren könnt, also zum Beispiel eine App, um die potenziellen oder besser gesagt die User, die ihr habt, die das mitmachen, darüber irgendwie näher an euch zu binden, vielleicht auch, weil du ja sagst, so diese ganzen Umfragen, also dass ihr ja schon bemüht seid, auch richtig auf die oder gezielt auf die Konsumenten oder die Kunden einzugehen, dass dann natürlich auch so Datenakquirierung vielleicht wichtig ist, so Schrägstrich, jetzt mal gesponnen, Gesundheitsdaten. Also, dass man noch genauer darauf eingehen kann, dass ihr eure Zielgruppe besser bestimmen kann. Also quasi eine Erweiterung des Geschäftsmodells über eine App-Lösung. Ist sowas vorstellbar?
Also, was wir auf jeden Fall gerade ja, testen oder wo wir uns auch verschiedene Lösungen anschauen. Das ist eine Art Kurs-App für unseren öffentlichen Sektor. Also wir haben ja diesen Bereich, wo wir wöchentlich verschiedene Kurse anbieten. Yoga, Pilates, Laufkurse, Bootcamp, Bodyhit. Das sind mittlerweile, ich glaube, knapp über 60 im Monat. Und aktuell ist es halt so, dass wir unseren Kunden eine sehr, sehr hohe Flexibilität zusichern, dadurch, dass wir das sehr nicht digital mit Stempelkarten oder halt mit kleinen All-You-Can-Camp-Abos halt lösen. Die Leute einfach zu dem Training kommen können, die müssen sich nirgendwo vorher anmelden, vor Ort gekreuzt werden auf ihrer Stempelkarte, sich in eine Teilnehmerliste eintragen, manuell, und dann der Trainer quasi am Ende einen Haken macht für ich habe gestempelt und am Ende das halt auch selber unterschreibt und dann bei uns hinterher in der Buchhaltung und bei unserer Orgakraft diese Liste halt quasi für die Abrechnung einreicht, auch für seine Abrechnung für die Stunden, die er geleistet hat. Erzeugt bei uns natürlich einen sehr großen Orga-Aufwand. Also wir haben wirklich eine 450-Euro-Kraft, die macht ihre 450 Euro jeden Monat dadurch voll, diese Listen auszuwerten, eine Kursstatistik zu erstellen, das halt ja alles zu erfassen und zu digitalisieren, weil man es natürlich auch fürs Finanzamt alles aufbereiten muss. Wir müssen auch diese Listen dann halt archivieren und auch für mehrere Jahre aufbewahren, falls es halt nochmal in dem Bereich eine Prüfung gibt, weil diese Stempelkarten steuerrechtlich halt als Gutscheine gelten und das dann halt alles ein bisschen komplizierter macht. Natürlich wäre es unser absoluter Traum, auch orgatechnisch und planungstechnisch, wenn wir das über eine App lösen würden. Problem ist da natürlich ein bisschen, wie man das genau gestaltet. Also ob man da sagt, wenn jemand da über die App jetzt meinetwegen 10 Goldklümpchen quasi kauft, die er sich auf Kurse setzen kann, bis wie viele Stunden vor dem Kurs kann er sich für den Kurs dann halt anmelden und auch wieder abmelden, weil dann müsste man halt anfangen, Kurse auch zu limitieren. Wird das dann, ab wann werden die Goldklümpchen auch wirklich abgebucht oder wie macht man das vor Ort mit dem Check-in, dass man auch wirklich guckt, war die Person da, war die Person nicht da, zählt die Anmeldung als abgebucht oder nur die Anwesenheit? Wie ist das, wenn jetzt jemand sich anmeldet, aber dann nicht kommt und theoretisch jemand anderen den Platz weggenommen hat? Dann buchen wir das trotzdem ab, zur Hälfte, ganz, weil sonst ist das für uns halt auch an sich nicht mehr wirtschaftlich. Dann, wie geht man damit um, wenn jemand aufgrund von äußeren Umständen, keine Ahnung, Stau oder plötzliche Migräne oder so nicht kommen kann, kann das dann dementsprechend stornieren oder nicht?
Starten wir doch einfach einen Aufruf hier an Leute mit Tech-Expertise, ja, die dieses Problem lösen können. Meldet euch doch mal unter info@strongpartners.
Ja, also wenn jemand gute Ideen hat, wir sind scheinbar noch ein bisschen auf Hilfe auch angewiesen. Also wir haben da ein paar ganz gute Lösungen gefunden, aber noch nichts, was alles so richtig abbildet.
Ja, vielleicht aber findet sich einer.
Meine letzte Frage, bevor Simon gleich mit seinen 10 Fragen mit seiner Schnellfragerunde startet. Ich jetzt sage, mir hat das jetzt so gut gefallen bei dir mit dem Yoga. Ich würde jetzt gerne einfach nur auf dieses Yoga-Angebot zurückgreifen. Wie kann ich das denn jetzt am besten machen? Also dass man jetzt einfach mal nur kurz so einen Abriss mal hat. Wie funktioniert das?
Also unsere Stempelkarten zum Beispiel, die kann man für alle Kursformate durch die Bank weg einlösen, nutzen. Du kannst mit der Stempelkarte dann nur zu den Yogakursen gehen. Du kannst aber auch von einer 10er-Karte zum Beispiel sagen, ich gehe davon zu 3 Bootcamps, 3 Yogakursen, 2 Laufkursen oder ähnliches. Prinzipiell kann man aber so oder so jedes Format einmal kostenfrei testen. Das heißt, du kannst bei uns theoretisch 5-mal sporteln, ohne überhaupt irgendwo Daten von dir gelassen zu haben. Ja.
Also nicht das Ziel, aber...
Nein, aber wir wollen natürlich schon, dass die Leute auch sich für ein Format bewusst entscheiden und dann auch Bock darauf haben. Ne? Mhm. Und selbst wenn du dir jetzt, weil du yogamäßig bei uns angefixt bist, deine Stempelkarte zulegst und dann nach 3, 4, 5, 6, 10 Wochen sagst, boah, ich hätte jetzt doch nochmal Bock, Bootcamp zu testen, dann ist das trotzdem noch ein Probetraining.
Okay.
Und die kannst du im Online-Shop. Also da sind wir digital, wir haben einen Online-Shop. Wir haben auch keine Barkasse, vor Ort kann man gar nichts erwerben. Vor Ort kannst du aber schon den Hinweis auf unsere Website bekommen oder von unseren Trainern Unterstützung irgendwie, wenn du dich auf der Website nicht navigiert bekommst.
Okay, könnte ich jetzt nicht auch sagen, gut, ich möchte jetzt keine 10er-Karte, also keine Stempelkarte haben, sondern möchte einfach ein Abo. Geht das?
Ja, genau, wir haben auch All-You-Can-Camps. All-You-Can-Camp, damit kannst du alle Kurse so oft nutzen, wie du lustig bist.
Ja, genau. Was habe ich denn zu investieren im Monat, wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwie gerne 2-mal die Woche oder 3-mal die Woche abends mal eine Stunde Yoga machen?
Also ein All-You-Can-Camp lohnt sich finanziell ab 2,5-mal Training, egal welches Format, pro Woche.
Ja, okay.
Wir haben, weil wir halt auch gesagt haben, wir machen das von Sportlern für Sportlern, keine 2-Jahres-Verträge, sondern wir haben 1 Monats-, 3 Monats-, 6 Monats- und 12 Monats-Laufzeiten. halt, ob man wirklich nicht diese mega krassen Scheiß-Knebelverträge hat. Und,
das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Könnte ich mich übrigens auch drüber aufregen, aber später.
Okay. Ja, und die verlängern sich auch nicht automatisch.
Ah ja, okay, auch gute,
so, das
gute
heißt, Hinweise, man kann, oder? Wenn man, selbst wenn man zum Beispiel hier irgendwie für ein Praktikum oder so für einen Monat ist, dann sich auch in dem Monat diese Karte holen, wenn man irgendwie neue Leute bei uns in den Kursen kennenlernen möchte. Mhm. Genau, und dann kommt es natürlich darauf an, was du für eine Laufzeit wählst, also und ob du Studi bist oder nicht, ob du.
Sagen wir ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr.
Halbes Jahr kein Student.
Das weiß ich tatsächlich nicht alle ja, Preise auswendig. Ich
glaube,
69 oder 79 Euro.
Ja,
oder so.
Wenn man es mal so grob weiß. Genau. Ja, weil das ist ja schon mal eine Ansage, das ist ja super. Also das war jetzt auch wirklich mein eigenes Interesse zu sagen, ja. So ja, wie sieht es denn da eigentlich aus? Aber ja, das ist ja,
wir sind aber auch beim Urban Sports Club. Das ist ja mittlerweile auch mega verbreitet. Das ist ja diese App, wo man ganz viele
genau,
verschiedene...
Genau, das wollte ich nämlich noch fragen. Ich dachte, ist das jetzt ein Konkurrent?
Nee. Das ist eine Plattform, da kann man, Applikator. Also wenn du dich beim Urban Sports Club anmeldest, zahlst du an den Urban Sports Club. Du kannst da, keine Ahnung, theoretisch auch in Münster hier in die Kletterhalle gehen oder zu CrossFit. Du kannst zu uns gehen. Es gibt verschiedene Yoga-Studios und so, die da mitmachen. Und das ist ein mega geiles Angebot. Also wärmste Empfehlung. Wir nehmen die gar nicht als Konkurrenz wahr, sondern wir profitieren auch von denen, weil die Leute natürlich auch erstmal die Möglichkeit haben, möglichst viele coole Sachen in Münster zu testen. Du kannst es auch in anderen Städten nutzen, wenn du zum Beispiel viel beruflich unterwegs bist. Geilste Möglichkeit. Und am Ende des Tages zahlst du halt, also zahlt der Urban Sports Club an uns quasi pro Check-in dann Betrag X. Aber genau, wenn jetzt hier irgendjemand zuhört, der beim Urban Sports Club ist und jetzt genauso wie Simon Muskelkater haben möchte oder da mal die Erfahrung machen Empfehlung. Möchte, der kann auf jeden Fall alle Kursformate von uns nutzen. Genau.
Ja. Also wenn ihr einen Hintern im Sommer sehen wollt, der Nüsse knacken kann, dann kommt ihr mal zum Kanal und
Simons
schaut
Hintern an. Ja.
Genau. So, jetzt geht's zum nächsten Format. 10 Fragen. Genau, nimm nochmal einen Schluck. Denn jetzt kommen nämlich 10 Entweder-Oder-Fragen. Wo du einen kurzen Augenblick Zeit hast, dich zu entscheiden.
Definiere kurz.
Eine Sekunde. Okay. Für einen der beiden Begriffe. Einfach so, was dir dein Gefühl sagt. Bereit?
Nein, aber kann trotzdem losgehen.
Okay, geht trotzdem los, genau. Fahrer oder Beifahrer?
Fahrer.
Rucksack oder Koffer?
Koffer.
Singen oder tanzen?
Tanzen.
Geld oder Liebe?
Liebe.
Obst oder Gemüse?
Obst.
Tag oder Nacht?
Tag.
Blaulicht oder Sonnenlicht?
Blaulicht.
Tattoo oder Piercing?
Weder noch.
Cineplex oder Kurbelkiste?
Kurbelkiste.
Wohnzimmer oder Schlafzimmer?
Wohnzimmer.
Das waren 10 Fragen.
Oh mein Gott, das war gar nicht so schlimm wie erwartet.
Nein.
Hast du dir gedacht?
Wir sind doch nett.
Ja. Wir hatten in der Vorbereitung auf jeden Fall großen Spaß. Wir können das ja trotzdem nochmal sagen.
Ja, ja.
Über FaceTime, wenn wir abends dann beide auf dem Sofa sitzen oder Simon wahlweise in der Küche. Ich erspare mir jetzt mal Einzelheiten, ne? Oder können wir das hier nochmal
kurz... Kannst du ruhig drüber erzählen.
Ja, können wir das nochmal sagen. Was hältst du von Männern in...
Onesies.
In Onesies.
Das ist so wie Jogginghose und Sweaterjacke in
einem. Ich weiß, was es ist.
Okay. Für die, die es nicht wussten.
Hat mich angerufen auf FaceTime und hat mir das gezeigt und hatte tatsächlich eine Einteiler an.
Es hat so ein bisschen was von das Sams, muss ich sagen.
Ja. Ich probiere damit ja nicht zu beeindrucken, sondern einfach nur meinem Körper was Gutes zu tun.
Das ist einfach echt.
Also, keine Ahnung. Ich finde ehrlich gesagt, dass dass es sich optisch wenig unterscheidet von Sweatshirt und Jogginghose in derselben Farbe. Also. Ja.
Come on.
Also klar, dieser Zipper ist natürlich auch gewöhnungsbedürftig. Es hat auch so ein bisschen was von, oh mein Gott, von den Teletubbies.
Na jetzt, komm bitte, nee.
Also
kommst
so ein
du jetzt
richtiger
so einfach, so diplomatisch,
Sexfaktor ist es natürlich nicht.
Jetzt stell dir vor, so diplomatisch kommst du jetzt nicht aus der Nummer raus.
Ich
jetzt
versuche
stell dir
immer
vor,
diplomatisch zu sein.
Ja, aber nee, dafür ist dieses Format nicht gedacht. Stell dir vor, du kommst nach Hause, dein Gatte sitzt auf dem Sofa.
Stell dir das mal nicht vor.
Dort, ja. Und er sitzt da in einem Onesie. Würdest du das begrüßen oder würdest du das eher nicht begrüßen und das Ding am liebsten wegschmeißen? Also, come on, ich habe das noch nie gesehen, dass ein
erwachsener Mann in so einem Ding steckt.
Ja, so ein bisschen hat es natürlich schon was von Strampler, ne? Muss man jetzt einfach so sagen.
Ja, Maggie Simpson in ihrem orangen Sternanzug.
Ja.
Aber ja.
Es kommt auch auf den Onesie drauf an. Es gibt ja auch so welche mit Camouflage und Military-Look.
Nee, der ist ganz schlicht.
Ganz schlicht.
Blaugrau.
Blaugrau. Ja, dann ist es tatsächlich wirklich, muss ich sagen, Teletubby.
Ja.
Tinky Winky so oder wer war der Blaue? Gibt's einen Blauen?
Keine
es
Ahnung.
Gibt einen Blauen.
Keine Ahnung.
Ist leider nicht nur meine Zeit.
Po ist auf jeden Fall rot, Lala ist gelb. Jetzt können wir Ausschlussverfahren machen. Jetzt haben wir noch Tinky Winky und Dipsy über.
Naja.
Ja, das ist
egal.
Aber wenn du dich wirklich entscheiden müsstest und du hättest keine Wahl, würdest du lieber ein Tattoo haben oder ein Piercing?
Also ich habe Ohrringe. Ich glaube, dann würde ich tatsächlich ein Piercing nehmen.
Okay.
Genau.
Die Piercer können es doch eh besser, oder?
Wie, was können die besser?
Die Piercer können besser Ohrlöcher stechen. Letztendlich, ja, so, die haben es ja eigentlich noch mehr drauf.
Ja, selbstverständlich. Die machen das ja auch wesentlich sauberer.
Ne? Ja, ja,
genau. Also das ist keine Frage. Aber ich habe da habe ich auch nicht so viel Ahnung von. Weil ich sage ja, ich lasse mir lieber den ganzen Körper schwarz tätowieren, als mir irgendwo ansatzweise eine Nadel durchzuschieben.
Aber das sind doch auch Nadeln.
Ja, aber das
oder
ist ja
das
genau
für dich
das
emotional was anderes, weil du sie nicht siehst.
Ja, erstmal das. Und wenn du ja eine Tätowiernadel siehst, die ist ja quasi wie eine Gabel. Also das sind ja mehrere Nadeln. So, mhm. Und die bewegt sich ja dann so schnell und die geht ja nur unter die zweite Hautschicht. Und bei einer, das Schlimmste, wenn wir jetzt beim Blut abnehmen oder so einen Zugang legen oder so, ist halt, du weißt, dir wird da eine Kanüle irgendwas in die Vene reingesteckt. Und das finde das grauenvoll. Ich muss mich auch jedes Mal, wenn ich weiß, morgen wird Blut abgenommen, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, eine Nacht vorher kann ich echt schlecht pennen. Ich habe da wirklich.
Kannst abends erstmal zum Yoga kommen.
Ja. Ich habe da wirklich Probleme mit.
Ja. So, ihr zwei Süßen.
Ja, ist auch legitim.
Oh, Simon.
Brennt euch noch was unter den Nägeln oder unter der Haut, wo wir gerade bei dem Thema sind?
Ja, natürlich. Oh, natürlich gilt die Frage noch an unseren Gast zum Ende hin. Ne? Wo ist dein größtes Eskalationspotenzial? Oder worüber regst du dich einfach am meisten auf? Ich meine, wir hatten das am Anfang natürlich schon, klar, keine Frage. Aber gibt es noch irgendwas, was weiß ich, wo natürlich im besten Fall sind es halt entweder immer die Eltern, die Geschwister, der Freund, der weiß genau, wo man den Knopf drücken muss, dass man an die Decke geht. Hast du sowas? Oder im Alltag irgendwas, wo du sagst, also das geht gar nicht, da bin ich direkt auf 180?
Ja, Inkompetenz. Wirklich. Also es ist auch scheißegal, in welchem Bereich.
Inkompetenz, nicht Inkontinenz, ne?
Ja, Inkompetenz. Nein, also natürlich muss man nicht in jedem Bereich, was man macht, irgendwie Experte sein. Aber wirklich, also ich habe neulich tatsächlich für meine Wohnung einen neuen Internetvertrag abgeschlossen.
Oh, gut.
Weil mein alter ausgelaufen war. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, warum ich einen neuen brauchte. Ich brauchte auf jeden Fall einen neuen. Habe ich bei Vodafone angerufen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, mir nachgehalten werden kann. Das ist jetzt zwar über die Lester, aber auf jeden Fall habe ich da angerufen in dieser Hotline. Dann ist da auch ein Herr dran gegangen. Von der Stimme her würde ich den, keine Ahnung, auf Mitte, Ende 20 schätzen. Und ich merke jetzt schon, wie ich Puls bekomme. Und dann habe ich da irgendwie gefragt, wie sehr, ich würde jetzt gerne einen Vertrag bei denen abschließen. Und ich brauchte auch kein Verkaufsgespräch mehr. Ich wollte einfach nur einen Scheißvertrag. Und ob der jetzt einen Euro oder zwei Euro günstiger ist als woanders, das war mir in dem Moment auch wirklich Latte, weil ich da keinen Bock hatte, irgendwie 30 verschiedene Anbieter zu vergleichen. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, hier, dann habe ich sogar noch diese komische Giga-TV-Box dann auch noch bestellt, weil ich auch irgendwie meinte, so, ja, einen Fernseher hätte ich auch gerne so dementsprechend. Ja. Und dann meinte er so, ja, also dann würde er mir ein Paket anbieten, Internet, Telefon und Fernsehen. Da habe ich gesagt, ja, dass ich kein Telefon brauche. Und dann meinte er so, ja, Internet, Telefon, Fernsehen, irgendwie, keine Ahnung, zusammen für 29 Euro oder so. Und dann meinte ich so, ja, Telefon würde ich nicht brauchen, weil ich kein Festnetztelefon besitze und ich pro Tag vielleicht 2 oder 3 Stunden zu Hause wach bin und den Rest der Zeit schlafe und ich bete dafür, dass keiner mich anruft, wenn ich schlafe. Und dann meinte er so, ja, das würde dann ohne Telefon 10 Euro mehr kosten. Und dann musste ich wirklich einen Moment schlucken, dann meinte ich so, dass ich das jetzt doch ganz gerne mal irgendwie erklärt hätte, warum das 10 Euro mehr kostet. Und dann meinte er so, ja, das wäre halt einfach so. Da dachte ich mir so, was geht? So, du verkaufst dieses Produkt, du musst das wissen. Und da meinte ich so, ja, okay, also darf ich das nochmal kurz festhalten, dass ich für weniger Leistung mehr bezahle? Dann meinte er so, ja, genau, das ist so. Und dann wirklich, ich hoffe, dass dieses Telefonat nicht aufgezeichnet wurde. Ich bin nicht ausfallend geworden, aber ich habe dem schon gesagt, dass ich das einfach nicht verstehe, wie man so ein schlechtes Produkt anbieten kann. Ja. Und das ist auch irgendwie in so vielen Bereichen so, diese Gehwegpolizisten, die auch einfach null Plan haben, was die Straßenverkehrsordnung angeht. Und dadurch, dass ich für diesen blöden LKW-Führerschein einen Führerschein machen musste und diverse Sachen wirklich lernen musste, dass ich auch für diese ganze Blaulichtunterweisung und mit Blaulicht durch die Gegend fahren auch nochmal andauernd irgendwie, da wird man ja auch drauf vorbereitet und geschult und so. Also ich glaube wirklich, dass ich mich da ganz okay auskenne. Und wenn dann Leute irgendwie, ich bin mit meiner kleinen Schwester auf der Promenade gefahren und die war da echt noch richtig lütt und gerade konnte sie so Fahrrad fahren. Und dann ist sie genau in der Mitte gefahren, weil sie ja so ein bisschen Schlangenlinie noch gefahren ist und Schiss hatte, irgendwie dann zu fallen. Ja. Und dann kam von vorne so ein älterer her und hat so aggressiv die angeklingelt und mich richtig angeschrien, meinte, sie haben ihr Kind gar nicht unter Kontrolle. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, first point, so, das ist nicht mein Kind. Und dann hat der so hart geklingelt, dass Minna, also meine kleine Schwester, sich mit dem Fahrrad abgelegt hat, voll geweint hat. Und es hat erstmal nach 2 Tagen gedauert, bis sie sich wieder getraut hat, Fahrrad zu fahren. Dann hat der Typ mich so zusammengefaltet, da meinte ich so, ja, sie können mir gar nichts sagen, sie tragen nicht mal einen Helm, so. Weil mir in dem Moment, keine Ahnung, auch nichts eingefallen ist. Aber keine Ahnung, ist so eine Frechheit, ne? Also Leute, die halt selber irgendwie, keiner ist perfekt und sich dann anzumaßen, irgendwie da so, ja, ja. Das war's. Also,
das war's.
Ich sage in perfekter Aussprache, muchas gracias.
Yes.
Thank you for being here.
Und ja, die vielen lieben Dank, liebe Paula.
Die letzten, allerletzten Worte, die liegen immer bei unserem Gast. Also kannst du jetzt nochmal kurz sagen, was du möchtest?
Darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Danke für alle, die noch nicht abgeschaltet haben. Glaube ich, das kann man ja sagen. Und freue mich darauf, vielleicht den einen oder anderen in der Zukunft bei 12 Minutes Me oder in einem der Kurse oder beim Basketspiel oder sonst irgendwo zu treffen. Und ja, vielleicht konnte ich ja mit dem einen oder anderen Fact nochmal hier ein bisschen Content reinbringen oder so. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank auch an euch. Das sollte man auch nicht vergessen.
Danke, dass du da warst.
Dankeschön.